Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behlen und heute soll es um das große Ereignis des Jahres im Beachvolleyball gehen, die Weltmeisterschaft in Rom. Mit Tim Noack habe ich mich zusammengesetzt und die deutschen Gruppen etwas analysiert. Wer sind die Gegnerinnen und Gegner? Wie sind die Chancen der deutschen Teams? Wer sind vielleicht unsere Favoritinnen und Favoriten für das ganze Turnier? Wer kann es ganz aufs Treppchen schaffen? Und wer ist vielleicht eher nicht so gut aufgestellt? Im Anschluss an das Gespräch mit Tim Noack habe ich mit Niklas Hildebrand, dem Sportdirektor Beachvolleyball, über die WM gesprochen. Er ist selber vor Ort und er ordnet uns einmal die Ziele der gesamtdeutschen Mannschaft dort ein und was diese WM für den Deutschen Volleyballverband bedeutet. In diesem Sinne viel Spaß mit der Episode.
German fans in there, loving this atmosphere. And the German fans are on their feet.
Wir machen als allererstes ausnahmsweise ein bisschen Werbung für einen neuen Partner, der jetzt für die Beachvolleyball-WM mit an Bord ist. Und dieser Partner heißt HelloFresh. Ja, viele haben es bestimmt schon mal gehört. Das sind Boxen mit Lebensmitteln, die einem direkt nach Hause geschickt werden, wo alle Zutaten dabei sind, damit man direkt ein Gericht nachkochen kann, was einem dann dort auch natürlich mit Rezept alles schön vorgezeigt wird, wie das geht. Also man muss wirklich sich keine Gedanken mehr drum machen, was man eigentlich kocht. Man kann das da aus 30 verschiedenen Rezepten jede Woche neu auswählen. Und dann werden einem alle nötigen Zutaten nach Hause geschickt, außer jetzt so Basics wie Öl oder Salz und Pfeffer. Ich habe zum Beispiel heute die Hähnchenbrust auf Ricotta und Spinat-Tortelli mit gebackenen Tomaten und Kürbiskern-Topping ausprobiert. Man muss wirklich sagen, da ist einfach alles dabei. Es war mega lecker, es ging voll schnell. Genau, und das kann man dann jeden Tag oder flexibel ein Gericht die Woche, fünf Gerichte die Woche, wie man will, ausprobieren. Was sind so die Vorteile von HelloFresh? Jede Woche gibt es da, wie gesagt, 30 abwechslungsreiche Rezepte, natürlich auch vegetarische, vegane Alternativen. In dem flexiblen Abo kann man jederzeit die Lieferung anpassen, pausieren oder kündigen. Die Zutaten sind frisch und hochwertig von zertifizierten lokalen Erzeugern und die Verpackungen sind recycelbar, nachhaltig und die Lieferung klimaneutral. Natürlich bekommt ihr einen Code, einen Rabattcode und spart bis zu 90 Euro auf eure ersten vier Boxen beziehungsweise bis zu 140 Schweizer Franken auf die ersten vier Boxen. Außerdem bekommt ihr auch noch mit dem Code, den ich euch gleich nenne, die erste Lieferung, den ersten Versand für die erste Box gratis dazu. Also der Code lautet HF, also HelloFresh, HF Beachvolleyball und ihr findet den Link, wo es direkt auf den Rabatt geht, auch in den Shownotes. Probiert es gerne mal aus. Es gibt in diesen Wochen sogar die speziellen Fresh Summer Gerichte, zum Beispiel die Zitronenhähnchenkeule auf Taboulé, die ich morgen ausprobieren werde, und viele weitere frische Gerichte, die man jetzt im Sommer gerne ausprobieren will. Also nochmal, der Code lautet HF Beachvolleyball und ihr spart bis zu 90 Euro beziehungsweise 140 Schweizer Franken auf die ersten vier Boxen und bekommt auch noch den Versand für die erste Box gratis dazu. Es lohnt sich wirklich und ich freue mich über eure Stories von HelloFresh. Tim Noack ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Tim, schön, dass du es schaffen konntest.
Hi Max, ja, immer eine Ehre mit dir.
Ja, dass du dir da was freischaufeln konntest. Ich höre, du bist relativ beschäftigt im Moment.
Ja, ich klotz gerade ganz schön ran mit Mantahari. Bin viel unterwegs und ja, da geht ein bisschen was voran. Und wenn man alles alleine machen will oder muss, mangels Bezahlung, dann ist es ziemlich viel Arbeit. Aber macht alles Bock, ich beschwere mich nicht.
Bestimmt auch, weil das einfach so unglaublich gut läuft gerade, ne? Weil die Leute so viel kaufen.
Ja, also es sind auf jeden Fall, kommt viel Feedback zur Marke, aber viel Feedback ist auch immer mit viel Arbeit verbunden.
Das hört sich aber gar nicht so schlecht an. Wir wollen heute natürlich über das große Riesenevent reden, was dieses Jahr, also jetzt diese Wochen stattfindet, und zwar die Beachvolleyball-WM. Da wollen wir uns nachher nochmal ein bisschen die Gruppen angucken, der deutschen Teams, der fünf deutschen Teams und was vielleicht so möglich ist im Laufe des Turniers. Aber erstmal, weil das hier im Podcast noch nicht so thematisiert wurde, du warst in Düsseldorf. Warst du bei beiden Wochen eigentlich da, bei beiden Wochenenden?
Nee, ich war beim ersten Wochenende dabei und habe da mit kommentiert habe das Event von Freitag bis Sonntag sozusagen ja mitnehmen dürfen. Und am zweiten Wochenende war ich dann auf einer Messe in Hamburg und konnte deswegen nicht. Aber wenn ich Zeit gehabt hätte, hätte ich gern wieder mitgemacht. Hat ziemlich Bock gemacht.
Ja, wie hat es dir gefallen so? Also ich war ja selber nicht vor Ort. Das heißt, du kannst dir nochmal eine kleine Einordnung geben. Bisher habe ich nur mit wirklich aktiven Spielerinnen und Spielern darüber geredet, ja. Nicht mit externen quasi.
Ja, also ich muss sagen, dass ich jetzt natürlich auch nur so ein, also nur in Anführungszeichen, halt die Kommentatoren sich mitbekommen habe, weil man da ja dann auch gar nicht so viel irgendwie halt mit dem Spielgeschehen und der Vorbereitung und den Quarts und sowas zu tun hat. Aber ich muss sagen, also mir hat's extrem viel Spaß gemacht. Das ist echt ja ein cooles Team vor Ort, also von Volunteers über halt die ganzen ja Jungs und Mädels da von Spontent, die das alles möglich machen. Also hat einfach Bock gemacht, da mal so ein bisschen, ja, Teil davon zu sein oder einfach das Ganze mal so mitzukriegen, wie das halt dann vor Ort abläuft, weil es halt schon einfach eine krasse Logistik ist, also was da dahinter steckt, also dass der Stream läuft und natürlich jetzt, dass das ganze Event halt dann auch so dasteht, wie es dasteht, ist es wirklich extrem viel Arbeit notwendig, was die Jungs und Mädels da wirklich, finde ich, sehr, sehr gut machen. Und ja, es war halt jetzt wieder das erste Mal so richtig mit Zuschauern und das macht schon auch was mit einem, also da hat man auch gemerkt, dass die Spieler irgendwie das ganz anders wahrnehmen oder da jetzt wieder ja Emotionen Richtung Publikum zeigen. Also ich fand's super cool. Es ist natürlich ganz was anderes als diese, ich nenne es jetzt mal Tribünenburgen, die ja erst dann irgendwie auf 2,50 Meter Höhe angefangen haben, da irgendwo in der Stadt, was halt einfach viel kolossaler wirkt als Stadion. Aber ich fand's richtig cool. Also war ein cooles Event rundum und hat Spaß gemacht, da dabei zu sein. Und ich glaube, dass den Leuten vor Ort es Bock gemacht hat. Und ich habe natürlich dann sehr viel aus dem Chat mitbekommen auf Twitch. Und da war es halt auch einfach krass. Ich weiß gar nicht genau, wie viel, aber ich glaube, da waren über 15.000 Leute teilweise live drin. Und das ist irgendwie einfach ein gutes Feedback, dass halt so ein Event dann da auch wieder so wahrgenommen wird.
Bist du denn jetzt noch mehr dabei jetzt übers Jahr? Jetzt gerade nächstes Wochenende ist ja in München sogar ein Turnier.
Genau, ja, also in München.
Oder unter Schleißheim.
Ja, genau. Ja, es ist nicht München. Das hat er schon. Ja. Janik Kühlborn hat gefragt, ob er bei mir pennen kann. Da habe ich gesagt, klar, gar kein Problem. Aber es ist echt noch ein Stück dann raus, unter Schleißheim. Muss er sich gut überlegen. Aber also in München bin ich Donnerstagabend und Freitag mit eingeplant im Kommentar. Und dann versuche ich in Kategorie 1 Plus zu spielen. Ich habe jetzt selber seit über 5 bis 6 Wochen keinen Ball mehr angefasst. Von daher mal gucken, ob oder wie lange das gut geht und je nachdem, wie das halt läuft, schaue ich dann danach auch wieder vorbei, weil das ist eine sehr coole Location an der Ruderregatta in München, bei schönem Wetter, super viel Laufpublikum von Spaziergängern, Joggern, irgendwie ja Leute, die gerne da halt irgendwie rund um diese Regatta ihre Zeit verbringen draußen und das hat schon auch eigentlich einen sehr coolen Vibe dort.
Da hast du eigentlich gerade eine richtig gute Überleitung gemacht, denn Kategorie 1 Plus Turnier spielst du. Es war ja letzte Woche auch eins, nämlich auf Norderney. Ich kann mir vorstellen, dass du auch schon ein, zwei Mal damit gespielt hast, oder?
Tatsächlich noch nie. Also ich habe Norderney nie gespielt. Ich habe die einzigen Küstenturniere, die ich immer gespielt habe, waren die Cups und Supercups halt rund um Kühlungsborn, Bins und so weiter.
Ja gut, damals, also vor ein bisschen Zeit war es ja auch noch Teil der Tour.
Ja.
Das war noch vor eurer Hochzeit.
Genau, ja, unserer sehr kurzen und weniger intensiven Hochzeit. Aber also ich habe das noch nie gespielt, aber ich habe es natürlich über Social Media und so weiter mitbekommen, was da so los ist. Und das macht, also das Event macht den Eindruck, als würde es sehr viel Spaß machen.
Es ist unglaublich. Also ich war jetzt auch das erste Mal tatsächlich da, dann auch zufälligerweise irgendwie als Spieler über Landesverbandspunkte. Aber das ist schon krass, was da abgeht, ey, wie viele Leute, die Zahl gehört, irgendwie 80.000 Leute kommen denn da eben auf die Insel, kommen da rüber und haben einfach 3 Tage lang oder teilweise 4 Tage lang mit Sonntagabend noch dazu irgendwie eine gute Zeit und dass das so dazu kommt, dass das Eventgelände von diesem ganzen Festival eigentlich auf dem Beachvolleyball-Court zusammenläuft und man gar nicht die große Wahl hat, woanders hinzugehen. Ja. Ein paar Leute meinen auch, dass sich wahrscheinlich die Leute auch so ein bisschen gewärmt haben auf der Tribüne, weil es war halt wieder relativ kalt durch den Wind.
Windig, ja.
Und weil einfach so viele Leute dann auf einem Haufen waren. Das zieht eben noch mehr Leute dahin. Also das ist schon ein sehr, sehr cooles Event. Also ich.
Und wie kommt es, dass du als alter Küstenbeacher da nur 9. geworden bist?
Wir hatten einfach eine schlechte Auslosung. Wir sind dann auf Kaminski Wüst getroffen, haben die sogar noch geärgert und einen Satz hätten wir noch geholt. Aber ich muss dazu sagen, mein Partner musste danach auch auf die Fähre. Also wir hätten das Spiel danach aufgeben müssen. Und dann, ja, also wenn es in Tiebreak gegangen wäre, dann hätten wir uns überlegen müssen, was wir tun. Die Chance, da noch weiterzugehen, wollten wir Kaminski-Wies dann auch nicht nehmen.
Okay.
Da sei dahingestellt, ob wir es geschafft hätten. Aber nee, das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool da. Kann ich jedem nur empfehlen, das zu machen da. Und ich hoffe, dass das noch lange so bleibt, weil das ist echt, echt geil. Ich glaube zwar nicht, ja, dass man das irgendwie reproduzieren kann irgendwo anders, aber das, wie sie es da machen, ist auf jeden Fall sehr, sehr nice.
Ja, es ist halt immer geil, wenn sich so Standorte etablieren und dann halt ihr Stammpublikum anziehen, haben ja auch die Österreicher vorgemacht. Ich komme ja praktisch gerade erst aus Innsbruck. Ich war letztes Wochenende beim Innsbruck Beach Event, das Simon Wages organisiert, absolut positiv verrückter Mensch, der gefühlt da seit einfach ja 5-6 Jahren Beachvolleyball-Events organisiert und der auch in der Europameisterschaft involviert ist jetzt in München. Und auch das ist jetzt so ein Event, was, glaube ich, jetzt das 4., 5. Jahr in Folge stattfindet und was wächst und immer die gleichen Leute anzieht und immer mehr Leute anzieht und was einfach richtig Bock macht.
Was ist denn das eigentlich genau für ein Turnier?
Das war jetzt ein Wefzer. Also das war davor krass, immer ein Tourstop der österreichischen Tour. Und da durfte ich dann noch immer ab und zu mitspielen mit einer Wildcard. Und jetzt ist das Turnier besser geworden und ich schlechter. Und dann macht das kein Sinn mehr. Und das war tatsächlich ein Wefzer-Event, auch mit einem ganz ordentlichen Niveau. Also da haben Kunert Doppler mitgespielt, Schnetzer Petutschnik bei den Jungs. Und gewonnen haben das zwei ganz junge Tschechen. Berčík, andere Namen traue ich mir nicht auszusprechen gerade. Und also weil ich den mir nicht gemerkt habe. Und bei den Mädels war es ein österreichisches Finale, aber auch ja die Mädels, die dann auch diese Futures ab und zu mitspielen, also schon ein ganz ordentliches Niveau.
Schon gut besetzt. Wo du gerade von jungen Athletinnen und Athleten sprichst, bevor wir es vergessen, es gibt gerade nicht nur ein internationales Event, sondern auch ein zweites. In Holland findet gerade die U22 Europameisterschaft statt und du weißt sogar tatsächlich mehr als ich, hast da vorhin noch ein paar Ergebnisse dir angeguckt. Ja, wie läuft's? Da haben wir, wie viele deutsche Teams dabei?
Also bei den Jungs sind es zwei, Hustab Fretschner, von denen ich das alles so ein bisschen verfolgt habe, und Just Wüst müsste dabei sein. Die Gruppe von Just Wüst hatte ich noch gar nicht gefunden. Also ich habe gesehen, dass Hustab Fretschner beide Spiele 2-0 gewonnen hat und da jetzt auch nichts hat anbrennen lassen. Ich glaube gegen Dänemark und gegen Rumänien oder sowas. Und die spielen jetzt dann morgen aber gegen ein israelisches Team, die auch bei dem Innsbruck Beach Event dabei waren. Der Abwehrspieler heißt River Day, auch ein ziemlich geiler Name, und sieht aus, als wäre er kurz vor 30, also viel Bartwuchs und tätowiert. Ja. Und das wird auf jeden Fall spannend, das will ich mir anschauen. Und
wenn das denn irgendwo geht.
Genau, ich hoffe es mal.
Vielleicht auf YouTube, das wäre so, glaube ich, die erste Chance.
Ja, aber ich sehe jetzt auch gerade gar kein zweites hier, Hustab Fretschner. Nee, ich sehe gar kein zweites deutsches Team. Da sind das wahrscheinlich die einzigen, die spielen. Also ich habe nur gesehen, dass Just Wüst irgendwie mit denen in der Airbnb war. Deswegen habe ich gedacht, die spielen auch mit. Aber vielleicht waren die nur Nachrücker.
Das kann sein. Bei den Mädels sind auf jeden Fall Shida Schürholz dabei.
Genau, ja.
Ich konnte aber gerade tatsächlich durch die unübersichtliche CV-Seite die Ergebnisse nicht finden. Aber wen das interessiert, das läuft auf jeden Fall gerade. Und jetzt gerade, wenn es weiter voranschreitet, kann man da sicherlich auch mal irgendwie reingucken, wenn gerade keine interessanten Spiele bei der WM sind. Dann wollen wir auch auf die WM direkt mal drauf gucken. Ich habe mir tatsächlich den Spielmodus mal angeguckt. Soll ich dir den einmal darlegen? Oder hast du dir den auch angeguckt, weil ich habe mich da vorhin einmal durch die Regulations gelesen. Also es sind 48 Teams dort. Und das bedeutet, ja, dass wir dann 12 Vierergruppen haben. Also pro Geschlecht natürlich. Und genau, in der Vierergruppe spielen ganz klassisch jeder gegen jeden. Sätze bis 21. Und da finde ich übrigens auch interessant, es gab ganz, ganz viele Fragen in letzter Zeit über dieses Weiterkommen, wenn Punktgleichheit herrscht. Weil da waren tatsächlich verwirrende Gruppenzusammensetzungen in den letzten Pro Tour Events. Ich glaube, ich habe die Lösung jetzt gefunden. Und zwar bei Punktgleichheit von drei Teams wird zwar, also alle haben gleich viele Spiele gewonnen einfach, wird zwar die Punkte-Ratio herangezogen, aber nur aus den Spielen, die diese Teams gegeneinander gespielt haben.
Okay.
Und das hat teilweise zur Verwirrung geführt, weil die stehen natürlich gar nicht in der Tabelle, dass dann Teams weitergekommen sind, die eigentlich ein schlechteres Punkte-Ratio haben.
Okay, das heißt, da zählt dann der direkte Vergleich in der Ratio.
Ja, wenn du es so nennen willst. Also genau, die drei Spiele werden, davon wird eben das Punkteverhältnis genommen. Und das vierte Team, was denn eh raus ist, die Spiele gegen die werden einfach rausgelöscht. Mhm. Okay. So ist gerade das System. Und
macht genau, eigentlich auch Sinn, finde ich. Also weil wenn man halt eine ja, sehr unterlegene Mannschaft in der Gruppe hat, dass es dann halt einfach die gleichen
Bedingungen. Ja genau, wenn es denn darum geht, wie doll man denn da drüber fährt.
Ja.
Nur das glaube ich, die Lösung ist für viele Fragen, die dann zwischendurch irgendwie mich erreicht haben. Genau, und das wird dann auch, ja, hast du eine Frage noch?
Nee, ich wollte dich loben und sagen, gut, dass es jetzt mittlerweile ein reines Beachvolleyball-Medium gibt, in dem man dann solche Sachen lernen kann. Und
hat auch
die Arbeit machst, desto recherchieren.
Ja, da bin auch nur drüber gestolpert. Also genau, wir spielen jeder gegen jeden in den 12 Vierergruppen. Dann automatisch kommen weiter in die nächste Runde die ersten beiden. Plus die besten 4 Gruppendritten. Mhm. Und dann werden die übrig gebliebenen 8 Gruppendritten spielen nochmal eine Zwischenrunde, eine Lucky-Loser-Runde.
Lucky-Loser, ja.
Wo dann eben in 4 Spielen 4 weitere Teams dazukommen. Und dann kommen wir insgesamt auf ein 32er Single-Out in der weiteren Phase.
Ja.
Genau,
so dann, wie andere Turniere anfangen. Also
ganz nicht
mit
genau.
Single-Out, aber mit 32
ja, genau. Teams. Ja. Ja, genau, mit 32 Teams. Das wird dann erstmal runtergebrochen. Da wird erstmal ein kleines bisschen ausgesiebt und dann geht's eben los mit dem 16-Finale. Also wir kennen das auch von der letzten WM, da war es genauso. Da musst du dich dann durch 16-Finale, Achtelfinale, Viertelfinale und dann geht's erst ins Halbfinale, also durch ein paar K.O.-Runden, wo du dann potenziell immer auch auf ganz gute Gegner triffst, musst du dich erstmal durchkämpfen.
Ja, ist schon verrückt. Ist auf jeden Fall ein ganz schönes Programm für die Teams, die da jetzt weit kommen werden, haben ja alle diese drei Gruppenspiele und können außer den Lucky Loser halt dann praktisch keine Runde auslassen. Also das sind ziemlich
viele Spiele. Und kommst du auf jeden Fall auf deine Dinger. Aber deswegen dauert diese WM ja auch wieder einfach so lange. Also
ja
knapp 10 Tage spielen einfach. Aber das ist schon mal so zum Spielmodus. Und auch noch eine weitere Sache, bevor wir da jetzt genauer auf unsere deutschen Teams mal schauen. Gerade bei den Männern interessant. So ein kleiner Side-Fact. Also die Schweden mussten verletzt abmelden. Arman Hellwig. Wegen einer Handverletzung, glaube ich, von Jonathan Hellwig. Und dafür sind jetzt Born Crab nachgerückt. Und Born Crab, weil ja bei der WM werden ja ganz vorher die Gruppen gelost und so also aus verschiedenen Töpfen. Born Crab übernehmen jetzt einfach den Platz von Arman Hellwig. Also weil die für dieses Team nachgerutscht sind, kriegen die jetzt wirklich eigentlich auch einen sehr angenehmen Seed. Sind Gruppenkopf sogar dann damit. Und einfach weil jetzt die Teams schon drauf vorbereitet haben und gescoutet und so weiter, dass du nicht mehr alles durcheinander wirfst, wird dann einfach der Platz übernommen. Ist auch völlig in Ordnung, aber finde ich interessant. Also da sind ja so Sachen, über die man irgendwie nicht so richtig nachdenkt.
Ja, aber ich glaube, wie du schon gesagt hast, ist in Ordnung. Eine andere Möglichkeit wäre wahrscheinlich einfach ein Wahnsinn, auch organisatorisch.
Ja, ja, gerade wenn das irgendwie so viele Teams sind und die haben sich wahrscheinlich jetzt echt schon einen abgescoutet.
Ja.
Aber eben bei normalen Turnieren, für die jetzt da vielleicht nicht so firm sind, normalerweise kommst du ja eben zum Einschreiben und dann danach wird erst gesetzt. Quasi kannst du jetzt vorher zwar überlegen in verschiedenen Excel-Tabellen, wie viele Punkte du hast und die Gegner haben und so. Das machen manche eben.
Find das mal raus von den Kolumbianern, Thailändern und Mosambikanern.
Das schaffst du auf jeden Fall nicht. Nee, und jetzt ist eben das so früh festgesetzt, dass du dann einfach den Platz übernimmst. Also ganz okay. Dann lass uns doch mal drauf schauen. Wir haben bei den Männern nur ein Team dabei. Und das sind Nils und Clemens. Hast du die letzten Turniere verfolgt von den beiden?
Ich habe relativ vieles geschaut, ja. Also ich meine, Clemens ist ja ein Buddy von mir, deswegen schaue ich das sowieso, genauso wie ich halt dann auch gerade bei den Fretschners international dann wirklich versuche, alles zu gucken von der Quali bis halt so weit, wie es geht. Aber allgemein natürlich jetzt super interessant mit Clemens und Nils, wie sie sich finden, wie schnell sie sich finden, wie sie ihr... Ja, ein bisschen cringiges Elas Wicklers Volleyball, wie sie das in dem Instagram-Video dargestellt haben, dann finden und spielen. Ich muss sagen, bisher finde ich es gar nicht so schön zuzugucken, muss ich sagen, weil es halt einfach extrem viel Aufschlagdruck ist und dann klappt es halt oder es klappt nicht. Und halt jetzt spielerisch gar nicht so, sage ich jetzt mal, mit gar nicht so viel Finesse, aber es ist natürlich halt das, womit sie mit Sicherheit am weitesten kommen. Und gerade Nils ist im Aufschlag halt schon jetzt echt richtig gut unterwegs gewesen. Und ja, Clemens hat eigentlich immer einen ganz guten Rhythmus. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, dass sie in der Spitze oder in der Endgeschwindigkeit eigentlich besser sein können als Julius und Clemens, weil Nils halt einfach ein besserer Aufschläger ist, meiner Meinung nach, und halt im Block auch mehr Meter macht, weil er nicht nur 4 Zentimeter größer ist als Julius, sondern auch doppelt so breit.
Springt auch ein bisschen höher.
Genau, aber Julius hat halt gar keine Fehler gemacht praktisch, super spielfähig, extrem gutes Zuspiel, extrem gutes Feldzuspiel, gute Lösungen, wenn er sich gelöst hat, alle die überspielten, unten extrem gut geholt und da ist er auf jeden Fall noch ja ein ganzes Stück vor Nils. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Ich meine, die Gruppe mit McHugh, Burnett, die ja komischerweise echt richtig weit vorn sind in der Welt aktuell. Mit
ihrem die haben einfach viel gespielt.
Viel gespielt, unorthodoxen Spielstil. Ja, und dann haben sie die Uruguayer noch mal drin, Hannibal, Kairos.
Da genau, die anderen beiden Teams kenne ich auch gar nicht vom genau. Sehen einfach.
Nee, also Hannibal, Kairos, die haben jetzt in Chervia sind die, glaube ich, Fünfter geworden. Also so ein, finde ich, kriegt man ein ganz gutes Gefühl, wo die halt einzugruppieren sind. Also bei den Future-Turnieren irgendwie so Viertelfinal-Richtung. Und Diaz, Alayo. Kuba kann halt immer alles sein. Das können jetzt irgendwelche sein, die ins Viertelfinale kommen und davor noch nie jemand was davon gehört hat, kann aber auch irgendwie ein Team sein, was relativ easy ist.
Ja. Aber du sagst es, man kriegt jetzt erstmal kein Zittern, wenn man die Gruppe so sieht. Ich meine, Elas Wickler und McHugh Burnett sind ja auch jetzt schon aufeinander getroffen gerade. War zwar ein Krimi, wo am Ende der McHugh einfach drei lockere Float-Aufschläge gegen die Tribüne baggert. Aber trotzdem war es am Ende irgendwie ein Sieg und die anderen beiden Teams, natürlich ist das nicht automatisch gewonnen, aber da geht man dann als Favorit ins Spiel. Das heißt, da kann man erstmal relativ entspannt ins Turnier reinkommen, würde ich jetzt mal sagen. Also
vor allem jetzt auch nicht. Genau, also ich denke, Uruguay sollte nichts anbrennen und Kuba ist halt irgendwie immer so ein bisschen unberechenbar, aber selbst wenn die halt extrem athletisch sind, dann ist Nils halt auch einer der Athleten, den Zahn ziehen kann auf der Höhe. Von daher glaube ich, dass die Gruppe relativ locker bewältigt werden wird.
Ja, ich weiß noch damals 2019 in Hamburg, da hatten Julius und Clemens irgendwie, ich glaube, es war ein nigerianisches Team oder so in der Gruppe und haben sich extrem schwer getan.
Das war, ich glaube, das waren die Iraner, oder? Kann das sein? War das
ein iranisches Team?
Ich glaube, dass die das allererste Spiel hatten da. Gegen Iran, der eine, der Name ist, ich glaube, die spielen wieder mit, müssen wir kurz gucken, ob wir das finden.
Auf jeden Fall eine ähnliche Ausgangssituation, wegen, ja, hier sind wir die Favoriten, dann irgendwie auf dem Center Court Heim-WM.
Und Salemi Wakili, genau, und da haben sie sich richtig abgemüht.
Ja. Also wir schauen uns das auf jeden Fall an, morgen geht's ja, ich weiß gar nicht, ob es bei den beiden Jungs auch schon morgen losgeht.
Jungs, glaube ich, ab dem 11., also übermorgen.
Genau, die Frauen spielen ab morgen schon, also ab Freitag. Aber da, das werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Man kann es ja irgendwie auf Sportdeutschland gucken oder eben auch bei Volleyball World TV, Volleyball TV.
Ja, eben auf Instagram gesehen, Daniel Hör kommentiert Sportdeutschland wohl.
Und alle deutschen Spiele stand da auch. Viel Spaß.
Alle deutschen Spiele.
Nächsten 10 Tage.
Und weißt du, ob er vor Ort ist? Ob er vor Ort sein darf?
Ich glaube
nicht. Ich glaube schon, oder?
Ja, das war Photoshop. Das ist der Instagram-Post, glaube ich. Weiß ich tatsächlich nicht. Und Volleyball World ist auf jeden Fall Louis am Start. So,
sehr guter Mann.
Auf jeden Fall beides angucken. Wenn man die Werbung bei Sportdeutschland nicht sehen will, dann muss man sich eben den Volleyball World Pass kaufen. Genau, bei Männerfeld, ja, wir haben schon gesagt, die Gruppe von Elas Wickler. Jetzt nicht so der absolute Burner. Es gibt jetzt auch keine mega Todesgruppe, würde ich sagen. Aber hast du dir mal so ein bisschen rausgesucht, wer vielleicht richtig weit kommen könnte oder so irgendwas im Gefühl, so was passiert? Also natürlich WM, ein langes Turnier, da geht alles, aber was ist so dein Call?
Also normalerweise muss man jetzt sagen, wenn ich jetzt nicht irgendwie alles komplett durcheinander werfe, ist es doch der einzige Titel, den Molsorum noch nicht hatte, ne? Weltmeister.
Das ist richtig, ja. Weil es auch einfach keine WM seit 2019 gab.
Ja, und ich glaube, also wenn sie jetzt noch was erreichen wollen, dann sind es natürlich Titel wiederholen, aber der Titel wird ihnen nicht fehlen am Ende ihrer Karriere, da bin ich mir sicher und ich glaube auch, dass die das jetzt gewinnen. Also die, wenn die körperlich durchhalten, ich weiß gar nicht, die haben ja aufgegeben das letzte Turnier, weißt
du, was da los ist? Ja, Christian Sorum hat so Nacken-Schulter-Probleme irgendwie.
Okay.
Da war da auch zu ganz stark getaped. Ja, das wird's nicht sein, glaube ich, aus meiner Erfahrung. Aber ich glaube, das war das Problem und deswegen hatten sie dann aufgehört. Man hat es auch so im Spielstil schon so ein bisschen gesehen, dass da nicht mehr so ganz so viel ging. Und das ist natürlich was, wo du jetzt nicht innerhalb von 2 Wochen einfach wieder komplett auf dem Berg bist, über dem Berg bist. Auf dem Berg auch nicht.
Ja, also wenn man das Körperliche rausnimmt, also wenn die das Turnier durchhalten und ansatzweise so spielen können, wie man das von ihnen gewohnt ist, dann denke ich, werden sie das gewinnen. Einfach, weil ja das noch in der Medaillensammlung fehlt. Und sonst, bei den Herren ist es so schwierig aktuell. Ich finde, da sind so viele Teams, die das halt gewinnen können. Perušić, Weiner spielen jetzt gerade schon wieder richtig, richtig gut. Die Kataris sind ja bisher noch so ein bisschen, sag ich mal, nicht auf Topform, aber auch die, wenn sie dann ein Riesenstadion haben und Scherif halt davor, keine Ahnung, wie viel Tausend da reingehen spielen darf, dann wird der auch wieder komplett durchdrehen. Dann hast du Holländer, die immer für was gut sind. Und ja, jetzt gerade, ich meine, Nikolaj Kotafava gewinnt das letzte Turnier und ich finde,
die habe ich auch geil, so ein bisschen auf dem Zettel, ja, also als Underdog, als Dark Horse, ja, so, weil der Kotafava gerade gezeigt hat, so was er eigentlich spielen kann und unglaublichen Beachvolleyball gespielt hat da.
Ja,
das ist natürlich, das ist die Frage, halt auch so, der ist noch ziemlich jung, ne? Der ist 2001er, ja, glaube ich, oder so.
Ich glaube, ja, 2-1 müsste er sein. Aber das ist halt was, weil dieser treibende Überkopf passt, das ist jetzt so ein bisschen was, wo die Spieler sich noch nicht so gut darauf einstellen können, weil das jetzt auch, also ich sehe sowas zum ersten Mal zumindest, dass der halt konsequent gespielt wird. Und ja, ich habe das Gefühl, dass Nikolaj immer besser wird. Also ja, was wirklich der da gerade macht, ist einfach nur krank. Ich glaube, dass es ihm jetzt auch, ja, dass dem diese Rolle ganz gut steht, mit seinen grauen Bartecken jetzt so einen jungen Typen da so ein bisschen zu als Mentor zu begleiten. Und ja, die habe ich als Dark Horse drauf. Und so dark sind sie ja gar nicht, wenn sie
das letzte Mal gewonnen haben. Also die Form zeigt auf jeden Fall dahin. Ich habe noch so ein bisschen, also wer sowieso schon die ganze Saison so auf meinem Zettel ist, jetzt am Ende aber so ein bisschen abgeflacht, sind halt Brühl Ložiak.
Ja.
Die einfach, glaube ich, echt gut dafür sind, jetzt nochmal richtig einen rauszuhauen.
Ja.
Also,
oder es war eine Frühform.
Ja, also das
man wirklich sagt, da haben früh, weil das beides so krass spielfähige Spieler sind, dass früh sehr viel funktioniert hat und jetzt die anderen Teams ein bisschen aufholen.
Ich glaube auch, dass die eine krasse Endgeschwindigkeit einfach haben.
Ja.
Und es ist gerade wieder so ein Turnier, was für die beiden sein könnte.
Ja.
Genau, ich bin gespannt auf Mosorum. Ich fand, es sah überhaupt nicht rund aus jetzt am Ende.
Ja.
Gerade eben wegen dieser Schulterverletzung. Christian hat so seine Standardschläge einfach irgendwo den Arm hinfallen lassen. Die hat er auch gemacht, aber die waren dann immer knapp aus oder auf dem Abwehrspieler oder so. Es hat alles nicht so richtig hingehauen, aber wenn jemand große Turniere kann, dann sind sie nur so rum. Also
ja.
Und ich denke an Olympia so.
Ja, und jetzt hat halt wahrscheinlich ein ähnliches Stadion wie bei den Olympischen Spielen, aber halt voll frenetisch jubelnder Fans. Also das, glaube ich, kann man sich in Italien schon auf eine krasse Atmosphäre freuen, da in Rom.
Das denke ich auch. Das kann ja auch gut für Nikolaj Kotafava sein.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Das,
gerade Nikolaj wird da nichts aus der Ruhe bringen und so ein Junger kann dann halt auch echt mal getragen werden oder halt das Turnier seines Lebens spielen dann.
Ja, oder komplett zusammenbrechen. Aber
auch
nicht. Gerade jetzt auch mit so einer Leistung davor, vielleicht sind dann auch ein paar Erwartungen da. Aber das wird spannend. Wenn ich jetzt, weil ich eben die Listen nochmal mir angeguckt habe, jetzt gar nicht so auf dem Zettel hatte, dass sie einfach sowohl im Entry als auch im World Ranking Nummer 1 sind André Jorge aus Brasilien, die einfach konstant Top-5-Platzierungen holen jetzt gerade auf jedem Turnier und auch jeden Gegner gefühlt schon mindestens geärgert oder geschlagen haben.
Ja.
Also die darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, obwohl man jetzt, also ich persönlich nicht so ultra viel irgendwie von denen mitbekomme, sind sie einfach das immer vorne mit dabei.
Auch irgendwie ein bisschen unspektakulär, finde ich. Also ich weiß gar nicht, bei welchem Turnier ich ein bisschen was von denen gesehen habe, aber der Jorge ist ja deutlich physischer geworden, als er im letzten Jahr war. Also habe ich das Gefühl, dass der deutlich fitter ist als im Vorjahr. Und André Loyola ist ja, hat man ja bei der WM gesehen, ich glaube, wann war das, 2017? Nee, wo sie gegen Doppler Horst im Finale gewinnen, eben mit Evandro in Wien, weiß gar nicht mehr, wann das war.
Wien war 17, glaube ich, ja.
Ja, das war auf jeden Fall, also ja, sieht man, wenn der halt irgendwie mit den Achseln über dem Netz hängt im Block und da dann rumfuchtelt, das ist schon auch sehr beeindruckend, also auch ein Team, was wir auf dem Zettel haben, muss aber für mich, können bei den Jungs auf alle Fälle da locker mal 10 bis 12 Teams
Weltmeister werden. Ja, es ist einfach unglaublich, da kann auch gerade wirklich jeder jeden schlagen. Die Amis haben auch noch nicht ihre richtige Form erreicht, so Born Crab haben sich jetzt da echt so ein bisschen in so ein Nest gelegt, haben auch eine Gruppe, wo sie halt einfach durchkommen jetzt, würde ich einfach mal behaupten.
Ja.
Und das ist ja auch dann ganz nett und da kann eben auch alles passieren.
Ja, und Schalk, Brunner haben jetzt auch überragend gespielt. Also
auch in den Top 10 der Welt gerade einfach,
die
beiden. Also da ist schon viel, was abgeht. Wer zum Beispiel nicht dabei ist, was mir jetzt beim Durchgucken aufgefallen ist, sind alle Schweizer.
Mhm.
Für die Schweiz war der Anfang der Saison richtig katastrophal, weil die einfach unglücklich oder auch dann teilweise einfach mit nicht so guten Leistungen in den Qualis nicht sich durchgesetzt haben. Also sowohl Krati Gabrera als auch Metral Hausner. Gut, Heidrich mit seinem Partner.
Pellier, glaube ich, heißt er.
Die haben sich alle jetzt so nicht durchgesetzt am Anfang der Saison, dass sie sich dann nicht für die WM qualifiziert haben. Tatsächlich ist kein einziges Schweizer Team dabei. wenn ich es richtig gesehen habe.
Das geht halt dann auch wirklich schnell. Also so wie jetzt hier Starms Rhone bei den Frauen an Welt 1 ist, weil sie einfach in den letzten 5 Turnieren sehr gut waren. So schnell geht's halt nach unten dann auch. Also wenn die Wertungen halt so schnell rausfahren, dann bringt dir das nichts, dass du irgendwann in den letzten Monaten mal weiter oben warst in der Welt.
Vor allem ist eben die WM-Quali, wenn ich das jetzt richtig gerade im Kopf habe, auch diese 3 aus 4 Turniere.
Ich habe nichts gegen Entry Deadline.
Und ja, das ist dann auch schon hart für so ein Turnier. Also natürlich für die 25 Teams, die sich über die Weltrangliste qualifizieren. Es gibt ja noch zig andere Möglichkeiten, sich für dieses Turnier zu qualifizieren. Aber für die Weltranglisten-Teams zählen wie jetzt im Entry-Ranking normal diese 3 aus 4. Und da musst du dich schon ranhalten. Oder taktieren und ein paar Turniere weglassen oder so. Also ist schon ein hartes Pflaster gerade da auf der Pro Tour. Und das merken gerade die Schweizer, bei den Männern zumindest, am meisten.
Ja, aber am Ende ist es da dann auch die gleichen Bedingungen für alle. Und das ist halt dann das Resultat, wenn man jetzt gerade nicht die besten Ergebnisse liefert. Dass man gerade den Jungs aus der Schweiz das auch gönnen würde, ist ja komplett klar. Das sind alles wirklich super nette Kerls. Aber ja, am Ende sind es die gleichen Voraussetzungen für alle. Und dann sind sie halt aktuell wohl nicht in der Form, dass sie die WM spielen.
So ist es. Also man muss dann eben auch ein, zwei Mal irgendwie eine Quali gewinnen. Das haben jetzt viele irgendwie geschafft und sich da durchgekämpft. Das ist natürlich fies, weil zum Beispiel Kratia Berre, glaube ich, letztes Jahr jede einzelne Quali gespielt haben und jede einzelne Quali gewonnen oder so. Ja. Aber gut, das muss man dann dieses Jahr eben anders machen. Dann lass es doch mal auf.
Kratia Berre waren ja dann am Ende sogar in der Weltrangliste vor Heidrich Gerson, die dann nur im Olympic-Ranking noch davor waren. Also die hatten ja eigentlich eine richtig, richtig gute Form.
Ja, ja. Aber werden sie wohl wiederfinden. Ne? Wichtig ist ja wahrscheinlich auch Ende des Jahres. Dann lass doch mal auf die Damen schauen. Bei den Damen haben wir ein bisschen mehr deutsche Teams dabei, nämlich 4 an der Zahl. Die jetzt auch, wenn man drauf guckt, also keine absolute Todesgruppe, wo man denkt, oh, da muss aber jetzt alles her, damit man da weiterkommt, dabei haben. Die ersten in Gruppe I sind Müller-Tillmann.
Ich habe auch gerade ganz schön scrollen.
Bisschen runterscrollen. Sind Müller-Tillmann, genau. Die ja gerade absolut in Höchstform sind quasi und das letzte Elite 16 Turnier aus der Quali raus gewinnen konnten, was sie gespielt haben.
Ja. Das war eine ziemlich krasse Nummer. Ist halt dann die Frage, ob da jetzt Spannungsabfall kommt oder dass sie halt einfach jetzt die Welle praktisch weiterreiten. Das kann halt in beide Richtungen gehen. Aber ich weiß gar nicht. Ich hoffe, ich sage da jetzt nichts, was Simon Fretschner unangenehm ist, aber Simon hat zu mir gesagt, dass er findet, dass es kein Damenteam auf der Welt gibt, die besseren, schöneren Volleyball spielen. Weil halt Svenja und Svenja halt beide technisch extrem sauber sind. Und ich fand's, also ich habe schon länger Svenja nicht mehr im Spielen zugeguckt gehabt und habe da jetzt halt auch ein bisschen reingeguckt in das Turnier, was sie gewonnen haben. Und das ist ja komplett krass, was sie für Winkel haut. Also die ist physisch komplett da.
Unglaublich, ja.
Ja, und bei Svenja hat mir das halt auch echt gut gefallen, dass die komplett unaufgeregt das Ganze gemacht hat.
Ja.
Also das
einfach durchgezogen. Man muss auch sagen, die ist auch 0-1er Jahrgang.
Ja, ja.
Genauso wie der Kotterfahrer war und dafür alles sehr, sehr ruhig, komplett abgeklärt in großen Teilen, spielfähig.
Ja.
Gut, Svenja jetzt auch gezeigt, was sie in der Abwehr kann, wenn sie dann hinter einem tatsächlichen Block steht. Was da alles abgewehrt wird, da haben wirklich alle Gegnerinnen richtig Angst und denken, dass sie jeden Shot aber mal richtig schnell spielen müssen, damit Svenja da nicht mehr rankommt.
Ja, also wirklich in Deutschland aktuell so das Team to watch und ich denke, wenn die jetzt nicht einen Spannungsabfall haben, sondern einfach, sag ich mal, ihr Ding machen oder vielleicht sogar eben die Welle noch ein bisschen weiterreiten, kann es für die auch da ganz weit gehen, weil die haben ja, glaube ich, einen Trainer, der davor die Australierinnen trainiert hat und die extrem spielfähig gemacht hat, wenn ich da jetzt richtig informiert bin. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Die werden von Kirk Pittman trainiert, das ist der, ja.
Okay,
glaube, genau. Der ist Kirk. Geworden Neuseeländer und war bei den Australien oder so.
Ja, das kann sein. Also auch da nur wieder gepflegtes Halbwissen von Simon Fretschner. Oder also mein Halbwissen, was ich vielleicht ein bisschen durcheinander bringe, was Simon mir gesagt hat, der natürlich geballtes Wissen hat. Aber der hat auch gemeint, dass wenn halt jetzt der Trainer, der dafür bekannt ist, ein Team super spielfähig zu machen, jetzt bei den Mädels, die eigentlich jetzt so in-System alles können und da wirklich rein technisch und von der Athletik da ganz vorne mitspielen können, da halt jetzt noch die eine oder andere Variante dazu kommt, dann wird es im Zweifel nicht schlechter, als es jetzt ist.
Ja, und wir werden jetzt halt eben schauen, für Svenja ist es die erste WM, und die haben eben auch für diesen Erfolg im Rücken so, ob das ja auch dem Druck am Ende irgendwie standgehalten werden kann. In der Gruppe Sind mit Brasilien, Tayana Lima und Hegele. Hey, finde ich immer geil den Namen auch. Hegele, ja, könnte man auch, ja, sagen. Ich weiß aber nicht, wie man den wirklich ausspricht. Und dann haben wir das Team Vora Pera Chaya Korn und Narafon Rapat.
Das hast du davor geübt, oder?
Nein, das habe ich gerade das erste, okay, Mal gelesen. Ja, aus Thailand. Stark. Und die Aussie-Tat-Schwestern.
Schwestern, genau. Ja.
Also ja, auch.
Brasilien kann extrem gut sein, muss es aber nicht. Das ist ja da auch immer so ein bisschen, ja, also allein, dass halt Rebecca dann im letzten Turnier wieder im Finale steht, so aus dem Nichts. Also da kann, ja, auch immer viel passieren, aber ja, das ist jetzt ja kein Team, das da jetzt ganz vorn dabei war bisher.
Nee, genau, deswegen da wieder eine relativ entspannte Gruppe. Gerade weil ich mache mir dabei Svenja und Sinja wirklich gar keine Sorgen, dass da irgendwie so ein absoluter Dropout kommt, dass die da, also die haben so gute Basics einfach, dass, ja, gegen die beiden letztgenannten Teams eigentlich nichts anbrennen sollte. Und dann, ja, das ist erstmal immer das erste Ziel. Wenn du in die K.O.-Phase kommst, wenn du Erster oder Zweiter wirst, dann bist du schon mal 17. Mhm. Ein geteilter 17. Den teilst du mit 16 anderen Teams. Aber das ist schon mal das erste Ziel auf jeden Fall, was man denn da hat. Und das ist doch schon mal cool, wenn man vorher schon denkt, ach Mensch, das könnte klappen.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann ist tatsächlich direkt in der nächsten Gruppe unser nächstes Team, Laboureur Schulz, die auch schon einen rausgehauen haben dieses Jahr. Und die haben, würde ich sagen, von den deutschen Teams die schwerste Gruppe abbekommen. Mit den Kanadierinnen, den Titelverteidigerinnen, ja, Melissa und Sarah Pavin. Dann eben Placette Richard, das wird auch gleich das erste Spiel sein am Freitag, und Stevens Johnson aus Neuseeland.
Das müsste Neuseeland sein, ja.
Genau, also gleich,
nee, das erste Spiel. Ist Australien. Ist die gleiche, ich habe gerade hochgescrollt, die gleiche
klein.
Frage wie Clancy Marie O'Fay, von daher müsste es Australien
sein. Müsste es Australien sein.
Auch wenn es ein bisschen schwer zu erkennen ist.
Ja, die kenne ich dann tatsächlich nicht, also das dann... Ja, unterstellen wir denn immer, wenn wir sie nicht kennen, dass es denn machbar ist für unsere Top-Weltklasse deutschen Damenteams. Aber Placette Richard auch absolut machbar, aber gerade so im ersten Spiel, die sind auch spielfähig, die haben auch World Tour-Erfahrung und so, und die haben wahrscheinlich richtig Bock zu gewinnen. Das wird, glaube ich, schon mal der erste Krimi so ein bisschen.
Ja, ist auf jeden Fall ein schwierigeres Spiel als jetzt zum Beispiel gegen Thailand als erstes. Also das ist ja logisch, dass da jetzt einfach ein bisschen was anderes auf dem Feld steht, aber ich denke auch, also Laboureur Schulz hat jetzt die Saison schon so viel gespielt und sich auch so viel Selbstvertrauen erspielt, weil sie ja wirklich da jetzt in den Turnieren immer weit vorn dabei waren und halt gute Teams geschlagen haben, etablierte Teams geschlagen haben, und von daher glaube ich auch nicht, dass das ein großes Problem wird. Und gegen Kanada haben sie ja nichts zu verlieren. Also nee. Haben sie die nicht sogar schon mal geschlagen oder zumindest irgendwie ein ganz knappes Spiel gegen die gehabt?
Also ich komme da durcheinander, wer denn tatsächlich immer von den deutschen Teams gegen wen gewonnen hat. Aber ich wollte gerade auch sagen, dass die beiden sowieso strugglen. Also die jetzt absolut nicht souverän durch alle Turniere durchmarschieren.
Ja.
Gefühlt, ja, seitdem sich Melissa an der Schulter verletzt hat im World Tour Finals Finale gegen Borgasude. Oder Halbfinale, da einmal kurz ausgekugelt hat auf dem Feld. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, aber ja, die strugglen auf jeden Fall und haben dieses Jahr ein bisschen mehr Probleme und werden auch, glaube ich, Probleme haben, den Titel zu verteidigen. Obwohl die wahrscheinlich arg Bock drauf haben, das zu machen. Also
ich glaube nicht, dass die da eine Rolle spielen jetzt.
Meinst du nicht? Ja, sie sind auf jeden Fall nicht so, haben noch nicht so richtig zu ihrer Form gefunden.
Ja.
Gut für Laboureur Schulz. Also das ist so ein Spiel, das ist auch, wie gesagt, wenn es das erste wäre, dann wäre es wieder das erste Spiel im Turnier. Ist ja immer so ein bisschen zitterig in der Regel, egal wer da ist. Das ist nie die allerbeste Leistung. Und dann so ein Spiel, dann irgendwie am Ende Gruppenfinale gegen den Kanada, das kann ja nochmal richtig geil werden. Und da ist auf jeden Fall was drin. So viel ist sicher.
Denke ich auch.
Nächste Gruppe. Sarah und Isa, Ittlinger-Schneider, sind mit Hüberli Brunner, ehemals Betschart, in einer Gruppe. Mexiko, Gutierrez, Quintero und das Land kenne ich nicht. Sina Porter und Muyanga.
Das ist Mosambik. Die Flagge kenne ich jetzt gut, weil ich da erst im Winter war.
Das ist ja gut, dass ich dich dabei habe.
Ja.
Ja. Also
deswegen weiß ich aber auch um die Beachvolleyball-Qualität in Mosambik. Ich habe mir da in Maputo tatsächlich die Courts angeguckt und die waren verwahrlost, vermüllt und mit durchhängendem Netz. Also das ist auf jeden Fall kein Land, aus dem man Beachvolleyball-Qualität erwarten kann. Von daher
die wahrscheinlich keine die Sorgen. Teilnahme an der WM das absolut Größte schon.
Mit Sicherheit, ja.
Und dann mal schauen, ob sie da was reißen können. Aber vor allem dann interessant nachher das Spiel gegen Hüberli Brunner. die bei mir so ein bisschen mit auch auf der Liste stehen für das könnte was werden, weit oben, weil sie es einfach schon so oft gezeigt haben, dass sie Turniere lang, also so ein langes Turnier, richtig guten Beachvolleyball spielen können.
Ja, aber auch bisher in der Saison oder jetzt auch die letzten...
Bisher noch nicht, dieses Jahr.
Ja, noch nicht wirklich.
Noch keine wirkliche Rolle gespielt. Nee. Aber nachher, wenn du dann halt Tanja vorne die Blockmaschinerie anschmeißt und Nina eben auch Tage hat, wo sie einfach alles abwehrt, haben sie letztes Jahr eben auch ordentlich was rausgehauen auf der EM oder auch bei Olympia hatten sie ja, glaube ich, ein Schweizer Viertelfinale und wären da sonst auch noch eventuell weitergegangen. Also das auf jeden Fall Team to watch und gruppenmäßig denke ich, dass Ettlinger-Schneider auch da einiges dran legen werden, da aus der Gruppe zu kommen und dass das auch absolut machbar ist.
Also normalerweise, wenn da jetzt nichts ganz Verrücktes passiert, dann gibt es ein Finale zwischen Schweiz und Deutschland um den Gruppenkopf, beide sind weiter und die anderen beiden Teams werden deutlich geschlagen.
Ja, was sagst du so, Chancen Ettlinger-Schneider irgendwie weit zu kommen in dieser Weltmeisterschaft?
Also bisher spielen sie ja ziemlich gut zusammen. Das ist jetzt nicht so das Spektakulärste, aber dadurch halt sehr solid mit relativ wenig Fehlern. Und ich glaube, Sandra hat es, den Podcast habe ich mir angehört auch, hat ja gesagt, dass sie eine Taktik gefunden haben, die praktisch Isa Stärken als Abwehrspielerin da irgendwie in den Vordergrund rücken und Sandra Stärken als Blockspielerin. Und ich glaube, dass die sehr gut im Team funktionieren, also sowohl mit dem Trainer als auch untereinander. Ich glaube, so ein absolutes Highlight wäre schon, wenn die halt irgendwie Top 10 oder Viertelfinale kommen würden, aber das kann immer mal passieren. Das ist ja ein gutes, super erfahrenes Team jetzt mittlerweile.
Ja.
Und gerade mit dann irgendwie einem Run im Aufschlag und wenn der Kopf ganz da ist, würde mich sehr freuen, wenn die irgendwie einstellig landen. Irgendwie Fünfter werden oder sowas, wäre schon brutal, aber ja, ich glaube, da wäre dann auch Schluss.
Ja, sind wir gespannt, weil das ist ja dann, also es kann dir ja in diesem Single-Out kann dir ja wirklich immer alles passieren.
Ja.
Die Setzungen sind ein bisschen durcheinander so, weil jetzt irgendein Ranking rangezogen wird ein aktuelles Ranking, dann wird auch noch gelost, die Gruppen, dann kriegst du nachher noch irgendwie, verliert jemand in einer starken Gruppe was, dann kriegst du so einen Lucky Loser und am Ende ist es eben Single-Out und darfst da kein Spiel verlieren, also es kann sehr gut laufen und du kriegst da Gegner, die dir gut liegen oder du kriegst direkt den Gegner, den du dir erst im Finale wünschst. Deswegen finde ich es immer mega schwer, bei diesen Turnieren Prognosen irgendwie anzustellen, weil da kann halt im Single-Out, wir erinnern uns an Julius und Clemens WM, damals, was für Teams sie da halt eben raushauen mussten. Dann ging es da los mit Brauer-Musen, dann kam Alison, was war das dritte?
Dahlhauser kam auch noch.
Dann kam Dahlhauser, Lucena, oder also in einer anderen Reihenfolge war das, aber und dann ging es erst ans Halbfinale, also da kann ja schon einiges über den Weg laufen.
Ja, klar. Ja, Single-Out ist schon schwierig und da auch nochmal, ich finde jetzt den Modus, den die deutsche Tour jetzt spielt, finde ich eigentlich perfekt. Also, dass du wirklich sagst, du hast immer eine zweite Chance aufs Halbfinale, dass wenn halt das Losglück oder halt einfach die Setzung dir da irgendwie einen Riesenbrocken hinsetzt, aber du leidest schon, wenn du durch die Loserrunde gehen musst. Also da lässt man schon viele Federn.
Obwohl sich da ein, zwei Leute nicht so richtig wohlfühlen, ist ja beim 12er Double Out oder beim 24er Double Out oder so, ist es ja immer so, dass die erste Runde dich quasi von der Platzierung her nicht weiterbringt.
Ja.
Weil wenn du die gewinnst, dann verlierst du die zweite, dann kannst du trotzdem immer noch Letzter werden. Das ist so das Einzige, wo es einfach normalerweise schön ist, wenn man einen 16er, einen 8er, einen 32er Double-Out dann hat, weil die erste Runde eben nicht so eine Zusatzrunde irgendwie ist.
Das stimmt, aber ich glaube, jetzt auch mit der Quali dort finde ich es jetzt bisher eigentlich ziemlich cool, weil es halt auch super ausgeglichenes Niveau ist. Aber ja. Jetzt sind wir hier bei einem 32er Single-Out nach einer Gruppenphase bei der WM.
Zum Glück.
Ja, genau.
Wir sind auch international. Da müssen wir auch nochmal dann bei Zeit eine ganze Folge machen zu international, weil jetzt gerade kam auch auf der Online nochmal das Thema auf Punkteverteilung bei internationalen Turnieren. Und ich glaube jetzt habe ich nicht nachgeguckt, was es bei der WM gibt, aber da kriegst du dann nachher, glaube ich, 300 DVV-Punkte bei der WM als Gewinner. Oder jetzt Paul Henning und Sven Winter haben für eine Quali-Niederlage, glaube ich, 85 Punkte bekommen.
Ja.
Und du kriegst eben 100, wenn du wenn du ein Turnier gewinnst. Deswegen, ja, das muss man sich nochmal genauer angucken.
Ist in dem Fall auf jeden Fall gut, dass es dann die bekommen haben, die davor das Turnier gewonnen haben. Dann wird sich keiner beschweren, so, dass sie das auf nationaler Tour nie schaffen könnten. Das
nie hinkriegen, nee, aber das ist schon teilweise ein bisschen strange, was man da so für Punkte bekommt. Aber kommen wir zu ganz vielen Punkten. Borgasuda haben auch für World Tour Final damals ganz, ganz viele Punkte bekommen, glaube ich. Aus so 300.
Und ganz schön viel Cash, glaube ich.
Ja, das auch, ey. Bei der WM gibt es auch immer, glaube ich, ein ganz gut Preisgeld. Das lohnt sich da auf jeden Fall weit zu kommen. Aber Borgasuda haben, sagen wir mal, auch eine entspanntere Gruppe irgendwie erwischt. Sind mit Scampoli Bianchin, Wojtasik Kociolek und Makokna Kadambi. Also Wojtasik Kociolek aus Polen und die Flagge kenne ich jetzt schon wieder nicht. Mal gucken,
das Kadambi. Müsste Kenia sein. Also da war ich zwar noch nicht, aber ich meine, dass es Kenia ist.
Nur deswegen haben wir Tim Noack dabei. Fun with Flags. ich glaube auch, das erste Spiel am Freitag ist dann gleich gegen Wojtasik Kociolek. Gefühlt der stärkste Gegner aus der Gruppe.
Ja.
Ich glaube,
aber jetzt auch nicht so, wo man Angst haben muss.
Nee, eigentlich nicht. Aber Borgasuda muss man sagen, also jetzt anders als Müller-Tillmann, wo man eben denkt, da kann nach unten nichts passieren, habe ich schon unglaublich schlechte Spiele von Borgasuda gesehen. Also da ist es manchmal eben so, dass gar nichts funktioniert. Die haben natürlich auch eine unglaubliche Endgeschwindigkeit und in der Spitze einfach unfassbar gut, aber manchmal gibt es eben auch diese Aussetzer nach unten.
Ja, weiß ich genau, was du meinst. Da gibt es ein bayerisches Sprichwort, was mir da immer einfällt bei Borgasuda oder auch allgemein so Teams. Das heißt, mir gelangt, dass ich kann, wenn ich möchte. Also mir reicht, dass ich könnte, wenn ich wollen würde, sozusagen. Und das ist dann, finde ich manchmal so ein bisschen der Ansatz, wenn halt Teams, die deutlich, deutlich besser spielen können, dann halt da so ein bisschen, sich nicht nicht sonderlich motiviert präsentieren.
Ja, ich bin gespannt. Wir haben ja letztes Jahr gesehen auf zwei Höhepunkten, was so die zwei Extreme sind bei Borgasuda. Einmal Olympia als letzter ausgeschieden und dann zwei Monate später World Tour Final Siegerin und vorher noch bei der EM ganz gut abgerissen noch mit Bronzemedaille. Also haben wir jetzt da die Extreme auf jeden Fall schon gesehen und das macht natürlich jetzt die Prognose auch nicht viel leichter.
Ja. Nee, also ich blicke da auch nicht so ganz durch bei Borgasuda, wie da jetzt die Teamdynamik ist. Da wurde ja auch schon Ende von letzter Saison gesagt, gab es ja Rumors, dass die nicht mehr zusammenspielen oder dass sie sich nicht mehr verstehen oder sowas. Und keine Ahnung. Ich denke, dass das ein sehr professionelles und gutes Konstrukt ist. Ich glaube, der Trainer aktuell ist der
Bento,
der hat Laboresude davor trainiert auch lange, oder?
Das weiß ich nicht.
Ich glaube, dass das der Trainer von Laboresude war, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, dass er mit...
Gefühlt trainiert er die halbe Welt, habe ich das Gefühl, wenn ich dem mal Instagram folge.
Ja.
Der ist auf jeden Fall immer spannend.
Ja, aber Borgasuda würde ich auch sagen, wenn die abliefern und ansatzweise so spielen, wie sie halt bei den Höhepunkten schon das gezeigt haben, wie sie spielen können, dann kannst du auch ins Viertelfinale gehen oder halt irgendwie ein Lucky Punch mal dabei sein, aber wenn da halt dann irgendwie gutes Team in der Runde mit 32 halt irgendwie wartet im 16. Finale, dann kann da halt auch sofort Schluss sein. Also wenn sie da halt dann nicht mit dem richtigen Fuß aufgestanden sind.
Ja. Also ich tue mich wirklich schwer mit irgendwelchen Prognosen da. Das ist echt, es kann halt wirklich alles rauskommen. Die haben alle schon Halbfinals gespielt dieses Jahr, die deutschen Frauenteams. Haben aber auch alle schon irgendwie irgendwas nicht so ganz so Gutes gemacht, so, also oder gegen irgendwelche Gegnerinnen verloren, wo man es vielleicht nicht gedacht hätte. Also ja, das wollen wir verfolgen auf jeden Fall. Es ist Potenzial da, bei dieser WM ganz gut auszusehen. Aber was denkst du?
Ja, wolltest du mich gerade nach meinem Tipp und Tipp fragen?
Ja, ich wollte fragen, was du so denkst, wer denn am Ende auf ganz oben steht.
Okay, das hätte ich jetzt auch von mir aus gesagt. Ich glaube, irgendwie habe ich im Gefühl, dass du da Anna Patricia abreißen bei dem Turnier. Ich kann es dir nicht genau sagen, warum, aber die sind jetzt auch bisher noch hinter den Erwartungen und eigentlich hieß es, das wird das absolute Mutantenteam, wenn halt jetzt Duda noch eine richtige Blockerin vor sich hat, dass die halt dann nochmal mehr abwehrt und Anna Patricia vielleicht dann auch nochmal ein bisschen physisch zulegt, weiß ich gar nicht, also ich habe die noch nicht spielen sehen, ob das passiert ist, aber theoretisch, wenn du jetzt wirklich mal nur das Potenzial von den beiden Frauen anschaust, ist es einfach nur komplett krank, was die spielen könnten und ist halt ein Turnier. 10 Tage und wenn man da in den richtigen Flow kommt und ich glaube, wenn die in den Flow kommen, dann können die alles zerschießen auf der Welt und irgendwie glaube ich, dass es das Breakout-Turnier jetzt für die wird.
Ich habe die tatsächlich auch ganz oben auf meiner Liste stehen als so Favorite. Einfach ja, weil wie du sagst, also die können unglaublich in Beachvolleyball spielen, dass du einfach verzweifelst. Haben es jetzt auch noch nicht so doll gezeigt, einzelne Spiele schon, Turnier lang noch nicht. Aber das sah auch irgendwie dann manchmal, wie das auch bei Anna Patricia manchmal so ist, sah dann nicht so aus, als hätten die jetzt Turbo Bock gerade da richtig loszulegen, sondern sich noch so ein bisschen schonen würden. Aber bei der WM hat halt eben jeder Bock. Und wenn die dann da auch den letzten Schritt noch gehen und richtig Zucht drauf haben, dann gibt's da wenige, die so richtig stoppen können, denke ich.
Ja, ich habe da auch, also das ist natürlich auch kein Dark Horse als olympischer Medaillenträger, aber ich habe Heidrich Vergé-Desprez. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Genau, Heidrich Vergé-Desprez in der Gruppe mit den Lettinnen, Japanerinnen und ich glaube, das ist Marokko von der Fahne. Das heißt, die Gruppe werden sie auch ziemlich sicher überstehen und wenn die halt ihren absolut biestigen Beast-Mode, den die dann bei Olympia angeschalten haben, ja, vor 10.000 in diesem Stadion in Rom finden, dann sind die auch wieder vorne dabei.
Ich habe auch, also lustig, dass du die jetzt auch wieder hast. Also ich hatte tatsächlich beide Schweizer Teams da so ein bisschen mit reingenommen, einfach weil die diese Turniere können. Und das schon gezeigt haben, dass sie so ein ganzes Turnier lang einfach da richtig abreißen können. Und auch, glaube ich, gar nicht so schlecht periodisieren dahin, dass sie da eben dann topfit sind an den Höhepunkten.
Ja, und Joanna Heidrich, ich habe ja bei Olympia sehr viel sehen dürfen, weil ich fast jedes Spiel als Kommentator da begleitet habe oder Co-Kommentator bei Eurosport. Und das war einfach nur krass, wenn man da wir haben ja dann auch die Wiederholungen gesehen, die nicht ausgesendet wurden und das war einfach so krank. Die hatte so einen Killerblick drauf, wo ich mir nur gedacht habe, so, da würde ich gerade auf gar keinen Fall gern irgendwo auf der anderen Seite stehen.
Weil vor allem wirft sie den ja auch manchmal auf die andere Seite.
Genau, die hat so richtig, also so von, Trash-Talk ist es nicht, aber halt wirklich so zu den Gegnerinnen jubeln und wirklich nochmal Stare-Down nach einem Block, also da, die kann da wirklich in so einem Tunnel kommen, das ist, glaube ich, echt für alle ziemlich unangenehm wird.
Gut, da sind wir uns relativ einig, was die Teams so angeht. Was denkst du so, was die Ami-Teams machen? Weil eigentlich sehe ich da auch viel Potenzial insgesamt. Also hat man auch vor der Saison natürlich gedacht, aber bisher haben eben auch alle noch nicht ganz ihre Form gefunden.
Ja, ich weiß auch nicht, ob sich Cannon Sponsel gibt's ja und Kolinsky Hughes. Und wo ist denn die ehemalige Partnerin?
Flint, Kelly Clegg, genau. Sie heißt jetzt Cheng mit Nachnamen.
Wir sind Flint Cheng. Deshalb, Flint Cheng, okay. Ja. Gut, dass du das weißt, das wäre mir nicht aufgefallen. Aber ich glaube, dass sie sich keinen Gefallen getan haben, sich zu trennen. Ich fand die unfassbar gut zusammen. Ja. Und jetzt bisher überzeugt ja keine so wirklich mit ihrer aktuellen Partnerin Kolinsky Hughes. Hatten ein extrem gutes Turnier. Und die besten Amerikanerinnen, die jetzt in den letzten Turnieren da immer ganz weit vorn waren, die sind ja gar nicht dabei.
Nass Cloth, oder?
Ja, genau, Nass Cloth. Ja. Und Nass die Cloth. Waren ja jetzt, ich weiß nicht, hast du die letzten Turniere da von denen?
Ach so, ja, die haben in Kusadaja haben die gewonnen, zum Beispiel, in der Türkei. Jomala Fünften gemacht.
Ja,
und in Kulangadan Future gewonnen.
Ja, ja, genau.
Die waren auf jeden Fall am Start, ja.
Ja. Wie heißen die?
Nass Cloth oder Cloth Nass.
Genau, also die waren für mich jetzt so ein bisschen Team der Stunde aus den USA und auch irgendwie so von der AVP gekommen und noch nie irgendwie was gehört und dann auf einmal da gar nicht so schlechte Turniere gewonnen oder vorne mitgespielt und die sind nicht dabei, also USA bei den Damen ist für mich jetzt aktuell nichts Halbes und nichts Ganzes, so da kann jedes Team mal irgendwie einen Ausreißer haben, aber glaube ich jetzt auch nichts, was da von vorne weg gesagt, wo man prognostizieren kann, dass es irgendwie weit nach vorne geht.
Nee, das denke ich auch nicht. Und ja, wer eben vielleicht noch irgendwie, die ja auch bei Olympia dann einen rausgehauen haben und letztes Jahr die Form ihres Lebens hatten, waren Kravchenoka Graudina, das ist eben angesprochen.
Und Clancy Maria Fee, auch gut für so große Turniere.
Ja, auch Vize-Weltmeisterin geworden in Hamburg. Aber irgendwie alle nicht so richtig auf dem Zettel jetzt gerade, einfach wegen der letzten Turniere, wo man nicht so richtig aufgefallen sind.
Ja, die haben auch wenig gespielt, glaube ich, am Anfang.
Ich glaube, man kann sich auch einfach ein bisschen, also es haben sich jetzt viele, viele Teams für die WM ordentlich geschont und da noch ein bisschen Pause gemacht, die Ergebnisse eingefroren quasi, nicht noch verschlechtern durch irgendwelche anderen Turniere und dann jetzt gerade die letzten zwei Wochen haben einfach alle noch ein bisschen pausiert, weil die WM, ich weiß nicht, ob das allen so bewusst ist, ist einfach der Höhepunkt und ist Prio 1 nach Olympia für alle Teams, auch weil die nationalen Verbände da so großen Wert drauf legen. Also da ist schon wichtig für die
Teams. Da muss man jetzt auch nochmal Seed 1 mit reinwerfen, also Storms Hone, die dieses Jahr ja schon richtig, richtig gut waren und für die das ja jetzt auch nicht das erste Großereignis ist, also die ja Olympia mitnehmen durften, so aus dem Nichts ein bisschen. Mhm. Aber das heißt, dass die jetzt wahrscheinlich auch diese komplette Anfangsnervosität, die halt jetzt vielleicht auch eine Svenja Müller haben könnte, beim ersten Großereignis halt nicht mehr haben werden. Also die muss man schon auch auf dem Zettel haben.
Ja, obwohl sie mir eben so überraschend und krass, wie sie letztes Jahr waren, dieses Jahr noch nicht so imponiert haben. Mhm. Aber wer weiß, woran das jetzt liegt, ob die auch wieder, ich meine, es kann ja verschiedenste Gründe haben, warum jetzt Teams am Anfang dieser Saison noch nicht so wirklich gut sind, weil es ist einfach das Nach-Olympia-Jahr, da teilweise neu zusammengesetzt, neue Ideen, irgendwas Neues umgesetzt im Krafttraining oder im Techniktraining, so kann eben alles sein und da, ja, aber bei der WM sollte das dann wieder alles passen, so, und dann sehen wir jetzt wahrscheinlich alle Teams in der Form, wie wir sie vielleicht dann auch teilweise erwarten.
Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde die nächsten 10, 11 Tage viel Beachvolleyball schauen, auf jeden Fall.
Zumindest auf dem Second Screen oder auf dem dritten Screen oder so. Du musst ja viel arbeiten.
Ja, genau. Ja, nee, aber gerade auch, da sind ja auch viele Spiele abends eingesetzt. Also ich denke, dass bei mir der Stream ziemlich durchlaufen wird.
Da ist auch geiles Flutlicht in der Arena. Das habe ich schon gesehen mal. Ich kenne diese Anlage sehr gut. Ich habe dort schon mal an den Nebencourts 2-3 Stunden geschlafen, weil wir kein Hotelzimmer hatten nach den World Tour Finals. Wann war das? 2019? 2020? Keine Ahnung. Ja. Da gab es eine ganz coole Afterparty, weil World Tour Finals sind ja immer das letzte Turnier. Und da sind dann tatsächlich auch die Spielerinnen und Spieler dabei. Und ja, es war auf jeden Fall ganz cool. Da hatten Laura und Maggie gewonnen und Julius und Clemens einen zweiten gemacht. Da hatten wir dann einen ganz schönen Abend, der dann unter dem Baum neben den Nebencourts in Rom geendet ist.
Ja gut, das gibt auch schlechtere Orte.
Als Side-Story. Ja, es war gar nicht mal so geil. Es war gar nicht mal so geil, weil die haben da schon abgebaut. Da sind so Leute haben da rumgeschrien und so Bagger sind über den Platz gefahren. Das war also nicht der perfekte Ort. Tim, wir haben jetzt viel länger gemacht, als wir eigentlich wollten. Ich danke dir trotzdem sehr herzlich. Ich habe heute Morgen mit Niklas Hildebrand schon über diese WM gesprochen und seine Einschätzung eingefordert. Die werden jetzt gleich im Anschluss, werdet ihr die zu hören bekommen. Du kannst dir dann hinterher anhören. Aber das ist tatsächlich sehr, sehr interessant, was Niklas da zu sagen hat, was so die Zielsetzungen sind, was da jetzt so dranhängt, warum der jetzt auch in Rom zum Beispiel vor Ort ist einfach. Und ich sage ganz herzlichen Dank bei dir. Du darfst wie immer nochmal ein paar Worte loswerden, wenn du willst. Und ich sag schon mal Tschüss.
Ah, da habe ich mir diesmal nichts Griffiges überlegt, aber ich glaube, ich kann nur noch mal ein bisschen dazu aufrufen, so viel Beachvolleyball zu konsumieren, wie es geht. Dieses Jahr ist echt brutal, was es da gibt, und ich möchte eigentlich Werbung machen für die Beachvolleyball-Europameisterschaft in München. Das wird ein unglaublich schönes Event auf dem Königsplatz. Ich durfte die Zeichnungen schon sehen, wie das aufgebaut wird. Da kriege ich jetzt schon Gänsehaut. Also jeder, der noch keinen Urlaub genommen hat, nehmt euch Urlaub, nehmt das Event mit. München ist eine ziemlich schöne Stadt bei schönem Wetter, und wenn da noch eine Europameisterschaft zu Hause ist, lohnt sich das sehr. Maximum
exklusiv. Niklas Hildebrand, Sportdirektor Beachvolleyball des Deutschen Volleyballverbands, ist mir jetzt zugeschaltet aus Rom. Hallo Niklas, schön, dass du Zeit gefunden hast.
Hallo Max und liebe Grüße an alle, die das dann zuhören bzw. sehen werden. Seid gegrüßt.
Erzähl uns doch erstmal vielleicht, wo du gerade aufnimmst und seit wann du schon da bist.
Ich bin heute Nacht ganz früh am Morgen, heute Morgen um 1 bin ich angekommen. Hintergrund war der, dass gestern planmäßig am Nachmittag der Flug gehen sollte von Hamburg nach Rom, Direktflug von Eurowings. Jetzt streiken die oder haben gestern die Fluglotsen gestreikt und dementsprechend mussten wir dann umbuchen, sind dann noch über Frankfurt geflogen. Das betraf dann ein Physio, ein Scout und mich und sind dann heute Morgen erst um 1 Uhr nachts wiedergekommen. Und wie man auch unschwer sieht, erkennen kann, sitze ich im Hotelzimmer. Ich war heute Vormittag dann kurz an den Courts und bin aber jetzt direkt aus 2 Finanzmeetings gekommen mit dem Vorstand, bevor es dann ab morgen nur noch um das Sportliche hier in Rom geht.
Kannst du ja mal sagen, was werden jetzt so deine, was sind deine Aufgaben vor Ort? Also warum bist du da? Es sind ja nur einige deutsche Teams da, aber was macht man da denn so als Sportdirektor?
Genau, es gibt immer so die Position des Delegationsleiters, kennt man vielleicht auch, oder Teammanagers so aus der Halle. Viele werden ja auch Hallenvolleyball spielen und zum Beispiel bei den Nationalmannschaften in der Halle sind dann immer diejenigen dabei, die sich dann um organisatorische Dinge kümmern, die mit den Scouts Sachen besprechen. Es ist immer ganz wichtig, neuerdings beim DOSB, das ist die ganz konkrete Aufgabe, auch ein sportfachliches Votum abzugeben. Zum Beispiel haben wir direkt nach der WM das für uns sehr wichtige Meilensteingespräch. Da geht es dann darum, dass wir individuelle Zielstellungen der Spielerinnen und Spieler darstellen, dass wir nochmal einen Abgleich machen zu unseren Zielen. Dazu kommen wir sicherlich gleich auch nochmal. Dass ich mir deswegen einen sehr guten Überblick verschaffe, viele Gespräche führe und natürlich mir die Spiele dann auch vor Ort angucke, was immer nochmal eine andere Qualität hat als vor einem Stream.
Das Meilensteingespräch mit den Athleten und Athletinnen selber oder mit dem DOSB oder sonstigen?
Nee, genau. Das Meilensteingespräch habe ich mit dem DOSB und dem BMI, das ist ja unser Geldgeber. Und die haben immer die Erwartungshaltung, das ist ein vom Verband und das ist in der Regel immer der Sportdirektor. Die fahren dann immer als sogenannte Delegationsleiter zu diesen Events WM, EM und ausgewählte World Tour Turniere mit, um dann halt genau berichten zu können, wie es dann letztendlich so abgegangen ist.
Interessant, ja. Also ich weiß nicht, ob sich viele immer vorstellen können, was eigentlich so eigentlich noch alles anfällt in so einem Verband und gerade auf der Sportdirektorrolle.
Ich habe das ganz transparent auch jetzt mal zum Meilensteingespräch den Nationalteams vor ein paar Wochen mal mitgeteilt, weil auch die Athletinnen und Athleten teilweise noch nicht so nachvollziehen können, was sich eigentlich hinter so einem Alltag eigentlich befindet. Beim Fußball haben alle immer eine ganz klare Vorstellung davon, da geht es jetzt darum, Transfers zu machen und sonstiges. Bei uns Sportdirektoren ist es ja dann ein bisschen anders. Das können wir gerne an anderer Stelle auch nochmal vertiefend. Bringe ich gerne auch nochmal ein paar Informationen mit. Fest steht auf jeden Fall, dass es mittlerweile auch gefordert wird, dass der Verband, wenn es geht, sogar über den Vorstand den Leistungssport aufstellt und der Sportdirektor im Vorstand ist, die Hauptverantwortung trägt und dann dementsprechend natürlich auch vor Ort sein muss, um das dann auch entsprechend zu transportieren. Gute oder auch nicht so gute Nachrichten werden wir schauen, wie es hier in Rom läuft.
Dann wollen wir doch direkt in das Event einsteigen. Aber erstmal noch eine nicht so sportliche Frage. Ich habe gesehen, das Hotel ist ein ganzes Stück entfernt von den Courts, oder? Wie lange braucht man da dahin?
Also heute Morgen durch den Stadtverkehr in Rom, was mich jetzt sehr an Hamburg in der Rush Hour Primetime erinnert, haben wir für eine 6 Kilometer Strecke 35 Minuten eine Fahrt gebraucht. Also 30 bis 40 Minuten werden wir schon brauchen.
Ja, schon eine lange Schattenzeit. Auch so im Kopf, dass der Verkehr da jetzt nicht so richtig einem wohlgesonnen ist in der Regel. Und da habe ich auch noch gesehen, dass es auch noch eine kleine Problematik mit dem Essen momentan gibt und dass das momentan nur an der Venue angeboten wird, habe ich gelesen.
Genau, also wir neigen ja auch immer sehr schnell dazu, Sachen immer zu vergleichen. Also, machen wir mal so Stand heute, Hotel und Shuttle, Nähe zu den Courts, Verpflegung ist natürlich jetzt mit einer WM, die letzte war ja in Deutschland in Hamburg, bisher nicht wirklich zu vergleichen, also es ist noch auf keinem guten Niveau, was aus meiner Sicht ein bisschen logischerweise schade ist für die Athletinnen und Athleten, für alle Beteiligten sowieso, aber für die Hauptpersonen in erster Linie, weil sie es aus meiner Sicht verdient haben, wirklich hier auch in den anderen Bereichen, unabhängig vom Sportlichen, ein Top-Niveau an Essen, an Organisation etc. zu erleben. Und da kann ich im Moment noch nicht davon berichten, dass es hier auf einem sehr guten Niveau abläuft.
Dabei hatten sie ja eigentlich auch einen Testlauf. Also das World Tour Final vor 2 Jahren war ja nun mal da quasi auch als WM-Testlauf. Da sollte man auch eigentlich da irgendwie von ausgehen, dass sie das ja auch alles ausprobiert haben.
Exakt, ganz genau. Jetzt ist es ja so, dass bekanntermaßen ja Volleyball World eingestiegen ist und die Rechte dann ja auch rübergegangen sind. Ich kann zumindest schon mal aus meiner Sicht so viel sagen. Jetzt ist es noch relativ früh in der Saison. Gucken wir auch gleich nochmal auf Sportliche. Aber organisatorisch hat sich jetzt dieser Übergang noch nicht für uns zu einer Qualitätsverbesserung entwickelt. Also da gibt es schon noch einige Themen, die auch kritisch immer angesprochen werden von den Athletinnen und Athleten, auch von uns Verbänden. Aber so ein bisschen diese italienische Mentalität hier vor Ort ist auch eher auf Entspannung ausgerichtet, so wie wir das wahrnehmen, was teilweise auch sehr schön ist. Teilweise aber auch nicht dazu führt, dass Sachen sehr gut organisiert sind. Schauen wir mal, da gibt's noch Potenziale, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Allerdings, ne, so bei so einem Event-Orga, wissen vielleicht alle, die das schon mal gemacht haben, da ist es sehr schwer, immer so an alles zu denken. Also irgendwie logisch, dass jetzt im ersten Jahr Volleyball World da noch einiges drüber fällt. Aber gut, wollen wir aufs Sportliche gucken mit dem Sportdirektor. Und zwar läuft die Saison ja schon jetzt ein bisschen, die neu organisierte Pro-Tour. Bist du zufrieden mit dem Verlauf? Wir fangen mal mit den Damen an. Ja, wir haben einige Damenteams, wir haben 4 Damenteams, die jetzt auch bei der WM mitspielen und die haben einige Ergebnisse schon gemacht. Sag mal, du musst da wahrscheinlich aufs Gesamtteam auch immer gucken. Wie ist da deine Sicht auf den Anfang der Saison?
Sehr positiv. Ich bin sehr gespannt, wie wir dann hier jetzt bei der WM, zu der wir sicherlich dann noch im Einzelnen gleich kommen, wie wir dort abschneiden werden und wie wir die guten Vorergebnisse transportieren können. Am Anfang der Saison, nach den neuen Teamkonstellationen, einige haben eine Pause gemacht oder machen eine Pause bekanntermaßen oder haben aufgehört. Neue Teams haben sich gegründet, erste oder zweite Saison auf der World Tour, wenn ich zum Beispiel an Svenja Müller denke. Darf ich und bin ich auch mit den Entwicklungen zufrieden? Im Einzelnen habe ich vor der Saison gesagt, dass ich davon ausgehe, dass alle Teams bei den Frauen, wir waren ja zum Start bis auf Borgersude, alle im Quali-Bereich bei Challenge-Turnieren. Und ich habe parallel gesagt, unser Ziel muss sein, bei der WM gut zu performen, bei der EM, Heim-EM gut zu performen und natürlich, dass wir uns mit Blick auf das Beginn der Olympic-Ranking im Januar 23, dass wir uns in die Turniere möglichst dicht ans Elite 16 oder ins Hauptfeld dort sogar reinspielen. Und da ist es uns gelungen, über die Turniere von Challenge-Qualifikation sicher in Challenge-Hauptfelder zu kommen. Qualifikation Elite 16 immer dichter ranzukommen, sie spielen zu können. Teilweise auch, das natürlich explizit bei Müller-Tillmann, kommen wir gleich noch drauf, auch zu bestehen. Und auch eine Rolle im internationalen Beachvolleyball wieder zu spielen. Und zwar nicht nur auf den hinteren Plätzen oder auf Top-10-Platzierungen, sondern auch wirklich um Medaillen. Es haben zu diesem frühen Zeitpunkt alle geschafft, in ein Halbfinale zu kommen, alle 4 Teams bei den Damen. Das finde ich sensationell. Da liegen wir aus meiner Sicht ein bisschen über dem Schnitt, erfreulicherweise. Das ist auch toll. Und wir haben es auch geschafft, dann nicht nur die Halbfinals zu erreichen, sondern dann auch Medaillen zu holen. Insofern, wir sind da sehr im Soll, ist bisher sehr gut gewesen. Jetzt müssen wir natürlich gucken, weil daran werden wir am Ende vermehrt dann auch gemessen, wie es bei dem Saisonhighlight bei der WM läuft.
Und kann man das an irgendwas jetzt speziell festmachen, warum es bei allen 4 Teams jetzt so gut läuft, gerade bei diesen neuen Teamkonstellationen? Also liegt es am Umfeld, liegt es daran, dass die Turniere schlecht besetzt waren, sage ich jetzt einfach mal so. Also gibt es da irgendwie spezielle Gründe, warum das jetzt gerade eigentlich bei allen so gut klappt? Du sagst es, jedes Team hat ein Halbfinale schon erreicht.
Witzigerweise, das ist dann natürlich eine individuellere Betrachtung. Ich versuche natürlich immer auf Gesamtdeutschland zu gucken, aber werde gleich noch 1-2 Einschätzungen zu den einzelnen Teams geben. Witzigerweise hat mich das heute ein Journalist auch gefragt, ob die anderen Teams dann immer schlechter performt hätten. So nach dem Motto, ob wir die Siege dann quasi so geschenkt bekommen haben, das ist natürlich völliger Quatsch. Also die Teams, ja, es ist nacholympisches Jahr. Ja, es gibt einige Veränderungen auch bei den Damen, wenn ich zum Beispiel an die Amerikanerin denke, die sich dann teilweise aufgeteilt haben. Das ist sicherlich auch ein Thema. Aber wir haben es geschafft, dass wir uns im Verhältnis zu den anderen einfach bisher mehr steigern konnten. Labore Schulz haben mit einer gerade bei den ersten Turnieren mit einer Leichtigkeit noch gespielt. Das erinnerte mich sehr an den Gewinn der Deutschen Meisterschaft im letzten Jahr. Dann kommen sie in das Halbfinale, haben die Chance, dann eine Medaille zu erzielen. Erzielen sie dann auch. Und in 2 Turnieren danach geht dann so die Leistungskurve ein bisschen runter. Was völlig normal ist. Sarah Schulz hat auch noch nicht super viele World Tour Jahre hinter sich, wo sie genau weiß, wie es ist, Turniere hintereinander auf dem Niveau zu spielen. Trotzdem, über die Leichtigkeit an der Stelle und ein funktionierendes Team, gerade mit ihrem Trainer, passt das aus meiner Sicht da sehr gut, haben sie es geschafft, sich da sehr gut reinzuarbeiten. Svenja und Sinja. Svenja hat jetzt die Möglichkeit, mit einer super erfahrenen Abwehrspielerin sehr konstant, sie hat ja auch in den letzten Jahren immer mal mit verschiedenen Spielerinnen auch gespielt, ihr Team gefunden zu haben. Sie ist in Hamburg im 2. Jahr angekommen. Das war ganz wichtig, dass sie dort auch für sich eine Etablierung bekommt. Sie ist athletisch auf einem anderen Niveau angekommen. Auch da geht sie große Schritte. Und Sinja war immer schon auf einem guten Niveau, hat da auch noch mal ein paar Steps gemacht. Und das führt jetzt dazu, dass genau in dieser Kombination mit diesem positiven Mindset, deswegen auch da das Umfeld von Kirk, vorrangig Kirk Pittman, der hauptverantwortliche Trainer derzeit, der es genau schafft, diese beiden eher ja ein bisschen eher introvertierteren Spielerinnen, aber im Team so zusammenzuschweißen und da so positive Stimmung reinzukriegen, dass sie ihre Stärken ausspielen können. Deswegen war auch diese Entwicklung, dass es so schnell geht, dass sie in Elite 16 Turnier, wo die anderen auch um jeden Punkt gekämpft haben und wo sie richtig gute World Tour Teams, Weltspitzenteams geschlagen haben, auch knappe Spiele gewonnen haben, dass sie das schaffen können, phasenweise ja. Dass sie das über einen so langen Zeitraum und in so vielen verschiedenen Spielen, also über Tage und Spiele zeigen können, Das war schon eine richtig starke Leistung. Und da bin ich auch gespannt, wie sie jetzt mit dem Außendruck oder mit dem Druck, der jetzt von außen mehr an sie rankommt, und dem inneren Druck oder der Erwartungshaltung umgehen werden. Ja, Carla und Juli spielen so, wie da wahrscheinlich viele das von denen erwartet hätten. Das sind sehr erfahrene. Alte Hasen ist dann immer so ein Sprichwort, was irgendwie so kommt, oder so eine Bezeichnung. Ich finde, das ist ein sehr, sehr erfahrenes, tolles Beachvolleyballs-Team mit zwei sehr sympathischen Spielerinnen, die jetzt von letztem Jahr Olympiateilnahme haben sie sich mehr versprochen, dann nochmal super nachgelegt am Ende der Saison. Und genauso spielen sie jetzt auch. Sie spielen phasenweise herausragend Beachvolleyball, schlagen gute Teams, und phasenweise verlieren sie dann gegen Teams, wo du denkst, eigentlich müssten sie auf der Kappe haben. Das ist so ein bisschen so die Überraschung, wie sie jetzt gerade drauf sind, so möchte ich es mal sagen. Und da haben wir am Ende noch das letzte zusammengestellte Team mit Sandra und Isa. Und für ein neues Team, gerade in der Kombination dort, die Harmonie mit ihrem Trainer, passt sehr gut bis perfekt. Und ich hatte sogar gedacht, dass sie es schaffen nach ihrer, weil die Kurve da auch sehr nach oben zeigt, nach ihrer Halbfinalteilnahme in Kusadasi, als sie dann Vierter geworden sind, dass sie dann die Quali auch in Jomala nachlegen können. Nee, in Ostrava, Entschuldigung, nachlegen können. Das haben sie dann ja leider nicht geschafft, knapp mit 15-13, aber auch da sind sie jetzt an diesem Level, was ich vorhin beschrieben habe, Übergang zum Elite 16 dran. Und auch hier traue ich den beiden eine Top-10-Platzierung zu.
Bei allen Teams scheint es ja Teams scheint es ganz gut zu passen mit den Coaches, die ja zum großen Teil auch jetzt neu dazugekommen sind. Ja, war das, sagen wir mal, ein Glücksgriff, dass das jetzt alles so gut hinhaut? Und dann auch noch die Frage dazu, als ihr die neuen Trainer quasi dazugeholt habt, waren da schon die Gedanken, mit welchen Teams die dann arbeiten sollen, und wurde das da berücksichtigt bei der Einstellung?
Also bei den vier Teams müssen wir ganz klar unterscheiden. Da haben wir ein Team, Chantal und Sarah haben mir zwar immer mitgeteilt, über wen sie so nachdenken, aber am Ende haben die das völlig eigeninitiativ organisiert in Stuttgart. Sie sind ja auch kein Nationalteam. Wir reden ja immer dann, wenn wir über die vier Teams sprechen, von drei Nationalteams und einem weiteren Team. Und ihr Trainer wird dementsprechend auch nicht von uns finanziert. Den haben sie am Ende selber angestellt. Und da waren wir, wie ich es beschrieben habe, mal informativ involviert, aber nicht in der Entscheidungsfindung am Ende oder in der Auswahl. Carla und Juli, da tausche ich mich auch regelmäßig mit den beiden aus in Stuttgart. Worüber wir uns aber jetzt vertiefend unterhalten können, ist natürlich, dazu kann ich viel, viel mehr sagen, ist das Thema mit den anderen beiden Nationalteams, also bei Svenja und Sinja und bei Sandra und Isa. Und da haben wir mit Jürgen zusammen, und das ist auch eine seiner Aufgaben, gemeinsam mit mir über anderthalb Jahre den gesamten Markt. Wir haben die ersten Gespräche, weiß ich noch, witzigerweise auch hier in Rom 2019 geführt, und haben ein klares Anforderungsprofil erstellt, welche Trainer wir aus unserer Sicht brauchen. Ich dachte ja in der Vergangenheit, und das ist auch immer noch mein Anspruch und auch die Strategie, dass wir nur deutschsprachige Trainer brauchen. Das ist auch die Zielstellung, oder haben möchten. Das ist auch die Zielstellung. Und wir sind ja auch dabei, deutschsprachige Trainer Alexander Pritzl, Thomas Kaczmarek, um mal einen Namen zu nennen, dann ja auch gemeinsam mit zu entwickeln und gemeinsam mit ihnen zu wachsen oder ihnen die Möglichkeit geben zu wachsen. Trotzdem haben wir gemerkt, das war auch so eine der Erkenntnisse aus der Olympia-Qualifikation dann bis Tokio, dass wir uns da international auch nochmal aufstellen sollten, und haben ganz frühzeitig Kontakt zum Beispiel zu Martin Engwick aufgenommen. Mit dem hat an der Stelle jetzt Jürgen schon sehr, sehr lange Kontakt. Er kennt ihn noch aus ganz, ganz vielen alten Zeiten und hat sich sehr viel über Beachvolleyball, Philosophie, über Techniken, über Herangehensweisen ausgetauscht. Und das haben wir auch gemacht über ein klares Anforderungsprofil. Und dann haben wir diese Trainer in den letzten anderthalb Jahren nach und nach immer begleitend. Das ist das, was ich dann auch immer mal bei den Turnieren noch mitmache, was keiner so richtig mitbekommt, was auch nicht schlimm ist. An der Stelle kann ich es aber mal, wenn du danach fragst, ja auch mal erzählen, dass wir da dann diese Gespräche mit den Trainern dann ja auch führen und sie für uns gewinnen können. Und da sind wir sehr glücklich, dass das mit Martin Engwick und mit Terenzio dann jetzt am Ende sehr gut geklappt hat. Kirk ist ja sowieso überragend, dass der zurück nach Europa wollte und wir dann es geschafft haben, nachdem wir den Tipp bekommen haben, zuzuschlagen. Und bei Kaipi Liukkonen hatten wir auch ein gutes Gefühl, das war ja der Finne. Da haben wir aber auch, weil auch wir machen logischerweise Fehler, da hatten wir eine andere Einschätzung. Und da hat sich dann nach einigen Monaten gezeigt, sowohl für ihn als auch für uns, dass es eben nicht passt. Und deswegen haben wir uns dann wieder vernünftig voneinander getrennt.
Kannst du noch einmal erklären, inwieweit jetzt gerade Laborer Schulz oder wie ihr connected seid? Sie sind kein Nationalteam. Was für Unterstützung bekommen die beiden gerade? Also die trainieren ja auch in Stuttgart.
Genau.
Genau. Und der Trainer, wie du sagst, wird nicht von euch bezahlt. Aber was gibt's da gerade für Absprachen?
Genau. Also wir haben mit beiden Spielerinnen mehrere Gespräche. Eins war zum Beispiel schon direkt nach ihrem Gewinn der deutschen Meisterschaft letztes Jahr in Timmendorf. Wir sind an der Stelle jetzt immer Jürgen und ich. Und dann sprechen wir natürlich auch viel immer über Möglichkeiten, Teamkonstellation und Zusammenstellung. Und eine unserer Ideen waren die, dass wir gesagt haben, wir würden sie gerne individuell auf jeden Fall weiter unterstützen. Das funktioniert so, dass beiden Spielerinnen zum Beispiel an der Stelle jetzt angeboten worden ist über die regulären Förderungssysteme, die wir in Deutschland und im deutschen Sport haben. Glücklicherweise auch im Beachvolleyball. Im Hallenvolleyball haben wir das zum Beispiel nicht. Das möchte ich auch immer betonen. Die Möglichkeit haben zum Beispiel über die Bundeswehr die sogenannte Sportfördergruppe, darüber eine sportliche Leistung zu erbringen. Das heißt eigentlich das reguläre Training, Turniere, hin und wieder nochmal an Lehrgängen bei der Bundeswehr teilzunehmen und dafür aber einen monatlichen Sold, ein Gehalt zu bekommen. Das nimmt Chantal in Anspruch. Sarah Schulz nimmt das zum Beispiel nicht in Anspruch, weil sie sagt, sie möchte nicht in die Bundeswehr. Ist ihre freie Entscheidung Wahl. Wir wollten sie an der Stelle auch unterstützen. Das möchte sie aber nicht machen. Dann berufen wir die beiden natürlich weiter zu Kaderathleten oder Kaderathletinnen an der Stelle. Und darüber kriegt man auch von der Sporthilfe einen gewissen Satz an monatlicher Unterstützung. Der ist unterschiedlich, egal ob du in der Bundeswehr bist oder auch nicht, sondern Bundeswehrathleten kriegen weniger und Nicht-Bundeswehrathletinnen bekommen mehr. Speziell Sarah unterstützen wir noch, weil wir sie als Perspektivspielerin, das müssen wir auch immer bei den Gesprächen eben mit dem DOSB angeben, mit Blick auf 2028. Wir wollen ja mit Blick auf 2024, da haben wir eine bestimmte Erwartungshaltung, einen bestimmten Plan, dass wir mit Spielerinnen dort unsere Ziele erreichen können und sie sich dorthin entwickeln können. Und wir glauben daran, dass Sarah eine gute Chance hat, 28 bei den Spielen dabei zu sein. 24 kommt aus unserer Sicht wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh. Deswegen ist sie für uns aber eine Perspektivspielerin, aber keine aktuelle Nationalspielerin. Mit den aktuellen Nationalspielerinnen bzw. Teams wollen wir unsere Ziele mit Blick auf die nächsten Olympischen Spiele erreichen. Jetzt ist es natürlich ein Übergangsjahr und diese Nationalteams werden ja immer jährlich bekannt gegeben und stufen wir jährlich neu ein. Das heißt, da kann es auch immer mal Abstufung geben. Wenn jetzt zum Beispiel Laborer Schulz noch 2 weitere Elite 16-Turniere gewinnen und nicht jetzt wie im Moment noch bei den anderen auf Augenhöhe oder knapp darunter sind von den Punkten her, sondern dann vielleicht oben Team Nummer 1 sind, dann würden wir uns natürlich mit ihnen auch beschäftigen, dass sie dann vielleicht ab nächstes Jahr Nationalteam sind. Im Moment ist es für uns ein offenes Feld und wir haben die 3 Teams als Nationalteams benannt, vielleicht nochmal zur Erläuterung, die Ziele mit Blick auf die Olympischen Spiele 24 am ehesten erreichen können.
Alles klar. Dann wollen wir auf die WM nochmal jetzt konkret gucken. Ja. Wie sieht das aus? Genau, die 4 Damenteams, die jetzt mitspielen. Wie weit bist du da involviert? Was Ziele? Habt ihr Ziele abgesprochen? Gibt es für den Verband ein Ziel, was irgendwie oben drüber hängt? Und besprichst du das dann auch mit den Teams selber?
Also, ich versuche mich immer, das ist auch immer so die Position dann bei den Turnieren, nicht zu sehr in das Alltägliche einzumischen, sondern, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, als Delegationsleiter kümmert sich man sich dann um organisatorische Themen, um Fragen zur Akkreditierung. Und im Hintergrund aber spreche ich natürlich viel mit den Bundestrainern auch hier vor Ort. Und um deine Frage in der Reihenfolge zu beantworten, Frage 1 ist, ja, natürlich haben wir Ziele als Verband. Das sind die Ziele, die wir auch beim DOSB angeben. Das sind in diesem Jahr, dass wir bei den Turnieren WM und EM erstmal in beiden Geschlechtern, wir können das aber gleich auch noch differenzieren, unter die besten Top 10, unter die besten 10 der Welt wiederkommen wollen, was im Beachvolleyball ja bekanntermaßen, wenn die Spiele oder die Plätze nicht ausgespielt werden, Platz 9 und besser wird. Wir schließen natürlich keine Platzierung aus, wenn jemand besser ist, deswegen sage ich immer Platz 9 plus X. Aber die Ziele bei den Frauen sind, dass wir mit 2 Frauen- bzw. Damenteams in die Top 10 kommen. Und ich hoffe auch, glaube auch daran, dass wieder ein Team vielleicht sogar mal Richtung Platz 5 und Viertelfinale gehen kann. Und das sind dann ja immer die entscheidenden Spiele. Wir erinnern uns noch an die Olympischen Spiele, wo wir 2-mal leider im Viertelfinale dann gescheitert sind bei dem Sprung ins Halbfinale. Aber ich glaube auch daran, dass ein Team hier durchgehen kann. Und tu mich ein bisschen noch schwer zu sagen, welches der 4 Teams es dann wirklich wird, weil alle haben die Chancen.
Ja.
Die besten Möglichkeiten wahrscheinlich hat im Moment natürlich auch jetzt Müller-Tillmann, wenn sie das Niveau weiter so spielen können. Aber das Ziel ist 2-mal Top 10. Wir kommunizieren das direkt an die Trainer. ich kommuniziere, also Jürgen und ich kommuniziere das direkt mit den Trainern. Das heißt, die Trainer haben diese Zielvorgabe, wenn du es so sehen willst, natürlich auch im Kopf, wollen sie die auch umsetzen, ist aber auch eine intrinsische Motivation. Jeder, der die Trainer kennt, weiß, die wollen immer Erster werden. Mhm. Aber das habe ich auf jeden Fall kommuniziert. Genauso habe ich auch den Athletinnen und Athleten vor ein paar Monaten, als es so um Einstufung Nationalteams und diese finanziellen Themen gibt, da haben wir auch ein Online-Meeting gemacht. Und da habe ich ihnen auch einfach mal ganz transparent dargestellt, wie denn die Ziele sind, die der Verband hat. Weil ich das auch wichtig finde, dass sie das wissen, woran sie selber dann ja auch gemessen werden. Aber auch da vereint uns das Schiff, auf dem wir alle segeln, weil wir alle an den gleichen Sachen dann gemessen werden. Wenn sie besser abschneiden, schneiden wir insgesamt als Verband besser ab. Wenn die Athletinnen und Athleten schlechter abschneiden, schneiden wir auch alle schlechter ab. Also das ist dann, obwohl es so eine viel große Konkurrenz auch ist innerhalb der Teams, bei EM, WM, Olympischer Spiele und gerade diesen Bundesmitteln, diesen BMI-Mitteln, sitzen wir alle in einem Boot.
Ja, sehr spannend. Dann lass uns doch mal auf die Männer schauen. Jetzt haben wir viel über die Frauen gesprochen, die ja mit 4 Teams dabei sind. Bei den Männern ist jetzt nur ein Team. Also Elas Wickler sind dabei für unsere anderen Nationalteams und anderen Teams. Also zum Fredschner Sova und Henning Winter hat es jetzt nicht gereicht. Teilweise knapp, teilweise nicht so knapp. Wir können ja erstmal nochmal kurz auf den Anfang der Saison gucken. Nils und Clemens mit ein bisschen Startschwierigkeiten, gar nicht selbst verschuldet, sondern mit Verletzungen und Krankheitspech. Und jetzt am Ende aber dann doch eine Formkurve, die etwas nach oben zeigt. Teilst du diese Auffassung so?
Ja, ich würde sogar sagen, nicht nur etwas nach oben. Also wenn man sich das anguckt, beim ersten Turnier 2 Spiele gegen gute Gegner, darf man nicht vergessen. Pyrosic, Schweiner sind jetzt auch wirkliches Weltklasse-Team, was ich hier in Rom auch wirklich bei den Medaillen sehe. Sind sie aber gleich ausgeschieden mit 2 Niederlagen, nachdem sie verspätet eingestiegen sind und konnten sich dann über einen 9. Platz und einen 5. Platz bis auf die Medaille jetzt vorspielen. Auch wenn das natürlich nicht genau in der Range war, aber wenn du dir so die Kurve anguckst. Und dementsprechend ist die Kurve positiv. Und ich bin voller Überzeugung, dass sie da weiter ihren Weg gehen werden. Ob sie es jetzt bei der WM schon weiter direkt schaffen, ist immer, die WM kommt in diesem Jahr sehr früh in der Saison, gerade auch für ein neues Team nach dem Rücktritt von Julius Tole. Das werden wir sehen, aber sie sind aus meiner Sicht über Thomas Katschmeier, über Katsche und über Jürgen bestens betreut und den traue ich auch zu, hier eine Top-10-Platzierung, jetzt drehen wir es mal um, fangen wir gleich wieder damit an, aber eine Top-10-Platzierung hier zu erzielen.
Und das ist dann auch da wieder auch das ausgeschriebene Ziel oder ist das bei den Männern anders?
Nee, es ist in beiden Geschlechtern so, dass wir in diesem Jahr Platz 9 in der übergeordneten Ebene angegeben haben, also beim BMI, um dann im nächsten Jahr uns planmäßig an die Top 5 ranzuarbeiten und in 2024 dann im männlichen Bereich um die Medaillen zu spielen. Das ist zumindest unser Plan. Und im weiblichen Bereich schauen wir dann mal, wie sich so die Teams jetzt, die 4 oder auch 5, je nachdem mit wem Laura dann und wie zurückkommt, die 4, 5 Teams dann, auf welchem Niveau sie sich befinden. Aber da auf jeden Fall auch Platz 4 bis 8, das ist so eine Platzierung, die es immer beim DOSB und beim BMI gibt, dass sie dort auch um diese Plätze mitspielen können und die auch erreichen können.
Und jetzt ist es ja, habe ich eben schon gesagt, haben wir nur ein Team dabei, was auf jeden Fall Chancen hat, da diese Platzierung auch zu machen. Die anderen Teams sind gar nicht in der Nähe dieser WM-Qualifikation. Da ist es ja, wenn man sich die Damen anguckt mit den 4 Teams, dann bei den Männern etwas spärlicher. Woran liegt das letzten Endes jetzt? Das ist ja was Übergeordnetes. Und ist das jetzt eine große Überraschung, dass jetzt zum Beispiel Lukas und Robin da jetzt noch nicht so eingeschlagen haben dieses Jahr? Und genau, Henning Winter, da kannst du ja auch 1, 2 Sätze zu sagen.
Gerne. Seit am Ende 2012, nach dem sensationellen Gewinn der olympischen Goldmedaille, haben wir es danach nicht mehr geschafft, 2 Weltklasse, eigentlich bräuchte man dann ja durch Verletzung 3 Weltklasse-Teams aufzubauen oder 2 plus ein weiteres. Das auch in den letzten 4 Jahren, seitdem ich da bin, haben wir das nicht geschafft. Der Plan war ganz klar. Julius Tole hat uns dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Plan war ganz klar, dass wir mit Sven und Nils und mit Clemens und Julius als 2 Top-Teams dann wieder in diese dann Olympia, Beginn der Olympia-Qualifikation und auch in diese WM gehen, hätten wir auch geschafft. hätte Fahrradkette, Julius ist nicht mehr da, müssten wir umswitchen. Also haben wir das, was wir vorher versucht haben aufzubauen, kommen wir wieder zurückdrehen. Ja, und da stehen wir jetzt. Also wir sind aber nicht diejenigen, die dann jetzt den Kopf in den Sand stecken, sondern sagen, okay, was haben wir für Ideen? Wir haben dann in Rücksprache auch mit Christian Dünnes, der Sportdirektor vom Hallenvolleyball, habe ich mich sehr stark um männliche Blockspieler bemüht. Also wir haben mit einigen auch erweiterten Kreis der Nationalmannschaft persönliche Gespräche geführt. Namen möchte ich nicht nennen, das tut auch nicht zur Sache. Aber wir haben die wirklich gezielt angesprochen, ob die einen Quereinstieg Richtung Beachvolleyball machen wollen. Und Paul Henning ist dann ja auch auf uns auch zugekommen. Das war so eine Parallelentwicklung. An der Stelle jetzt dann vorrangig erstmal auf Jürgen, und dann hat er auch mit mir gesprochen. Und dann haben wir gesagt, ja, Paul, also alleine so viel Engagement, so viel Leidenschaft. Und Paul bringt ja auch bestimmte Dinge mit. Er ist jetzt keine 2,12 Meter groß, aber trotzdem ist er für einen knapp über 2 Meter Mann jemand, der sehr gut springen kann und sehr stabil ist vorne am Netz, sodass er wirklich da auch eine Blockwaffe werden kann. Wir haben da sehr große Hoffnung, auch ein bisschen Erwartung an ihn, haben aber jetzt mal gesagt, jetzt halten wir den Ball am ersten Mal flach. Du hast es gesagt, von der WM, gerade der Qualifikation, Paul hat bis vor ein paar Monaten noch kein einziges Beachvolleyball-Turnier gespielt. Das ist natürlich auch ein großes Risiko, was wir eingehen. Ich stehe aber dazu, zu der Entscheidung. Und die Idee ist die, dass wir es schaffen, Paul dann auch in die Richtung zu entwickeln. Dass der im Moment noch irgendwo zwischen Future von der Leistungsfähigkeit, Future und Challenge-Level ist, ist ja jedem, der sich ein bisschen intensiver mit der Sportart beschäftigt, klar. Und dann wirkt es natürlich, ich habe das auch viel gelesen in der Frankfurter Rundschau oder in der Sportbild oder andere Zeitungen zu nennen oder Magazine, dass dann viel auch von Julius Brink oder Jonas Reckermann, genau das, was du eben auch gesagt hast, festgestellt worden ist. Ja, es ist nur, wir haben Ungleichgewicht, wir haben nur ein Männerteam, da darf keiner ausfallen. Das ist Jürgen und mir oder uns allen ja klar. Da muss man auch nichts wegdiskutieren, da beschönige ich auch nichts. Nur wenn Haaland und Lewandowski parallel in einer Mannschaft spielen, beide theoretisch aufhören, was so vergleichbar wäre ungefähr mit Julius Tole, die kann man auch nicht einfach so ersetzen. Schon gar nicht, wenn Mbappé jede Menge Handgeld bekommt, aber das ist eine andere Diskussion. Kommen wir zum Beachvolleyball zurück. Ich glaube an den Weg von Henning Winter, ich glaube an Paul. Wir haben jetzt erstmal gesagt, er steigt voll ein, er nimmt alles mit. Im positiven Sinne, er ist ein sehr positiver Arbeiter, also das Umfeld berichtet mir auch ganz viel, dass es sehr, sehr viel Freude, positive Energie bringt, mit ihm zu arbeiten, und man sieht jetzt ja auch schon Entwicklungssprünge. Der Junge hat bis vor 6 Monaten noch Schnellangriff in der Halle trainiert, jeder weiß, der sich mit Hallenvolleyball beschäftigt, du musst möglichst früh da sein, im Block nachspringen oder andere Themen machen, und im Beachvolleyball warte lange. Der erlernt auch da eine völlig neue Disziplin, zum Beispiel im Angriff oder dann auch im Block, mit dem viel tiefer gehen als in der Halle, aber wir wollen es nicht zu technisch werden lassen. Letztes Thema dann noch, Fretschner Sova. Ja, sie hatten eine Chance, also so weit, wie du es skizziert hast, ganz am Ende okay, aber zwischenzeitlich waren sie mal gar nicht so weit weg von den, das ist jetzt so 2-3 Turniere her. Sie haben es allerdings nicht geschafft, jeder, der das so verfolgt hat, hat es nicht geschafft, eine Qualifikation am Ende dann zu gewinnen auch. Also sie haben da auch Spiele gewonnen, auch Sätze, aber auch Spiele. In Jomala hatten jetzt zum Beispiel auch mal wieder eine Chance, einen großen Vorsprung im ersten Satz gegen Seidel, weil er dann nicht zu Ende gebracht hat, dass man zumindest da auch noch mal wieder ein bisschen Selbstbewusstsein kriegt. Ja, das ist so ein bisschen Sorgenkind, das Team bei mir, sage ich dir jetzt auch ganz ehrlich an der Stelle und den Zuhörern auch. Und ich bin mal gespannt, wieso die Entwicklung jetzt in den nächsten Turnieren wird, ob sie da diese Schritte, die wir dann so langsam aber auch natürlich von ihnen erwarten. Sie sind Nationalteam, da muss man auch dann an den Stellen auch Platzierung erreichen. Und nicht nur, ich will das nicht zu klein reden, aber phasenweise gut spielen, sondern dann auch, siehe Müller-Tillmann, durch Qualifikation durchgehen und dann auch Spiele in Hauptfeldern gewinnen. Das können sie, das Potenzial haben sie, aber sie können es noch nicht in der Konstanz so abrufen. Unterm Strich bei den Männern, du hast es richtig beschrieben, wir haben im Moment weiterhin nur ein Team. Das hat sich in den letzten 10 Jahren aus meiner Sicht nicht großartig verändert. Auch in den letzten Jahren hatten wir ein super Team und ein Team mit Elas Wickler, also Superteam ist dann immer so Top 5, Top 8 der Welt, mit Elas Flüggen ehemals, die dann noch dahinter waren. Dann hat der eine aufgehört in dem einen Team und der andere im anderen Team. Der Nachwuchs braucht noch ein bisschen, darauf können wir es zusammenfassen. Weil auch Fretschner Huster, also dem Bruder von Lukas, Simon Fretschner, haben wir weiter im Blick, bauen wir auf. Die spielen ja gerade die U22-Europameisterschaft. Und wir hoffen auch und glauben auch daran, dass sie es schaffen. Das ist auch zumindest der Plan in diesen 6-7 Jahren bis zu den Spielen 28, dass sie da nach vorne kommen. Deswegen, ich halte es für realistisch, dass wir noch eine Chance haben, 24 auch mit 2 Teams dabei zu sein. Und 28 sind wir wieder mit 2 Teams am Start.
Das ist doch mal ein Wort. Niklas, vielen Dank für deine Einschätzung. Das war wirklich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber mittlerweile hat hier immer der Gast das letzte Wort. Deswegen sage ich schon mal danke. Du kannst dich nochmal verabschieden oder deine Worte an die Zuhörerschaft richten. Und ich wünsche euch schon mal ganz viel Erfolg. Also das ihr Ganze wird hier am Freitag ausgestrahlt. Da laufen dann schon die ersten Spiele und da sind alle schon voll im Geschehen dabei. Ich sage schon mal danke dir und ciao, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Max. Vielen Dank an alle Zuhörer. Und wie ihr merkt, auch wenn wir an vielen Stellen nicht immer sehr zeitnah, auch teilweise Gerüchte nicht immer kommentieren, wir sind immer wieder bereit, auch auf eine vernünftige Art und Weise da in den Dialog einzutreten, über dieses Format sowieso sehr, sehr gerne. Wenn ihr Fragen und Themen habt, meldet euch gerne. Und ansonsten hoffen wir mal auf viele deutsche Siege hier in Rom. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.